Seien wir doch mal ehrlich zu uns selbst. Was haben wir denn erwartet, wenn wir gegen die derzeit beste Mannschaft Deutschlands spielen? Ein Torgewitter, an dessen Ende wir als klaren Sieger hervorgehen werden? Nun, das vielleicht nicht, aber vielleicht etwas mehr Einsatz, etwas mehr Bissigkeit und nicht einfach nur pure Schadensbegrenzung. Denn das konnte man am vergangenen Sonntagabend sehen, gerade nach dem 0:1 und gerade nachdem wir dann mit einem Mann weniger auf dem Platz waren. Über das müssen wir natürlich hier sprechen im Wölferadio und wir sollten natürlich einen Blick auf das bevorstehende Spiel gegen den FC Augsburg werfen. Aber damit noch nicht genug. Es gibt Spannenderes heute zu erleben, als uns über verlorene Spiele zu unterhalten. Wir haben eine neue Ausgabe von Hinter der Rückennummer für euch hier im Wölferadio heute im XXL-Format.
Wölferadio, der VfL-Podcast mit Christian Ohrens.
Irgendwie fehlen einem so langsam die Worte oder Argumente oder vielleicht auch nur gute Gründe, was auch immer. Ich glaube, es fehlt uns aber vor allem an spielerischer Durchschlagskraft. Und ich weiß nicht, wie es meinem Gesprächspartner so ging. Ich bin ja mit sehr gemischten Gefühlen in die letzte Partie gegangen gegen Leverkusen. Aber fragen wir doch mal nach. Lenny Nero ist heute bei mir zu Gast. Hallo.
Ja, grüß dich, Christian.
Wie ich gerade schon sagte, irgendwie, ich persönlich bin mit sehr gemischten Gefühlen in die Partie gegangen, weil es war nun mal die derzeit beste Mannschaft in Deutschland, die auf dem besten Wege da ist, dabei ist auch die Meisterschaft zu gewinnen. Und wir im Tabellenmittelfeld, seien wir doch mal ehrlich, auch zu uns selber, haben wir da wirklich viel erwarten dürfen am vergangenen Sonntag?
Naja, wenn wir ganz ehrlich sind oder wenn man da ganz nüchtern und neutral drauf guckt, wenn man dann, ja, wenn man das überhaupt kann als Fußballfan, aber wenn man das tun würde, dann ist ja gar nichts passiert. Also es hat, glaube ich, keiner damit gerechnet, dass der VfL Wolfsburg Leverkusen A an die Wand spielt und B da was Zählbares mitnimmt. Das ist sozusagen das. Also im Grunde ist quasi nichts passiert, was nicht sowieso eigentlich vorher entsprechend eingepreist gewesen wäre. Über die Art und Weise wird aber zu reden sein.
Definitiv. Fangen wir mit dem Positiven doch mal an. Ich fand es sehr bezeichnend. Ich habe ja fremd gehört über die Sportschau, weil die ja live vor Ort waren. Und eigentlich muss ja die Sportschau neutral sein. Ja, man darf nicht Partei ergreifen für irgendeine Mannschaft. Aber sie haben, trotz dass wir 0:2 verloren haben, dem VfL Wolfsburg trotz alledem eine gute spielerische Leistung attestiert. Und zwar hätte das Spiel auch durchaus, gerade wenn man zu 10 am Schluss auf dem Platz war, weitaus höher für Leverkusen ausgehen können. Siehst du das genauso?
Ja, also ich würde jetzt keine gute spielerische Leistung attestieren, weil wir haben ja nie den Ball gehabt. Ja, ich glaube, Leverkusen hat so Pep Guardiola-Werte am Ball gehabt mit über 70% Ballbesitz. Ja, und so. Und da sind wir schon quasi beim Wesentlichen. Also es wurde gar nicht erst versucht, insbesondere nach dem Platzverweis, dann ja überhaupt noch was nach vorne zu entwickeln. Das ist ja auch aus den Worten des Trainers zu entnehmen, der sagte, nach dem 1:0 war das Spiel gelaufen. Ja, oder beziehungsweise nach dem Platzverweis war das Spiel gelaufen, der Treffer folgte dann ja quasi Stantepedes. Aber der Punkt ist aus meiner Sicht der, da hatten wir ja noch 60 Minuten zu spielen. So, und da muss ich ganz ehrlich sagen, wie kann man sich denn hinstellen, ehrlicherweise, und sagen, das Spiel ist durch. Also in der Nachbetrachtung, meinetwegen Retrospektive, kann das ja so sein, dass man dann sagt, ja, das war so. Aber auf dem Platz hat man das ja genau so gemerkt. Danach wurde ja quasi alles dafür getan und ich glaube, Granit Xhaka hat das gesagt vom Gegner. Er war so ein bisschen verwundert, dass die Wolfsburger das 1:0 halten wollten. Und da liegt aus meiner Sicht der Hase im Pfeffer, dass wenn du da quasi nur antrittst, um Schadensbegrenzung dann letztendlich zu begreifen und nichts anderes ging es, ja, dass du Schadensbegrenzung betreiben wolltest, ja, um dich dann nicht abschießen zu lassen, dann kannst du natürlich dann hinterher auch meinetwegen von der Institution, von der Sportschau, die bescheinigen lassen, ja, das war noch ganz ordentlich, weil normalerweise hätte ich da Leverkusen aus den Schuhen gespielt. Ernsthaft muss man aber ganz ehrlich sagen, hatten sie nicht nötig. Sie haben da sehr ökonomisch gespielt, sehr effizient und am Ende, ja, war da fast ein Klassenunterschied zu sehen, aus meiner Sicht.
Definitiv. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich dem auch voll und ganz zustimme, was sie da gesagt haben. Ich fand es halt nur sehr bezeichnend und wollte das ja einfach mal aufgreifen. Man hat aber schon gemerkt irgendwie, das, was du auch gerade gesagt hast, man hat sehr auf Defensive gesetzt. Man hat Offensivkräfte rausgenommen, hat Defensivkräfte eingesetzt, zum Schluss dann mal doch wieder ein kleines Fünkchen eines Versuchs nach vorne zu spielen in den letzten Minuten, was aber auch nicht viel gebracht hat. Man muss sich halt aber auch ehrlicherweise fragen, was wäre die Alternative? Die Alternative hätte mehr Offensive sein können oder vielleicht auch sein müssen, aber dann vielleicht aber auch zu Lasten von mehr Gegentoren. Aber es ist schwierig.
Boah, ja, also sagen wir mal so, es ist wieder sehr deutlich geworden, dass ich kein Trainer bin, ja, weil ich habe ganz viele Sachen nicht nachvollziehen können, insbesondere auch was das Thema Wechseln angeht. Also klar, du gehst in die Partie, ja, wieder mit einer neuen Formation, umgestellt auf Dreierkette, mit einer Mannschaft, die sich so weitestgehend eigentlich gefunden hatte in dem 4-3-3, oder beziehungsweise im 4-4-2 vielmehr, wenn wir mit zwei Spitzen vorne gespielt haben, seit Kevin Behrens da ist. So, dann hast du jetzt wieder eine Umstellung gehabt, hast da entsprechend agiert mit, ich sag mal, mit Schienenspielern, die sich dann haben logischerweise zurückfallen haben lassen, mit Paredes links und mit Baku rechts. So, und dann hast du immer geguckt, dass du vorne mit Wind und Meier so ein bisschen versucht hattest, da Entlastung zu schaffen. Das ist, waren ja so ein, zwei Chancen durchaus da in der Anfangsphase, nachdem man schon anfangs den Eindruck gehabt haben könnte, Leverkusen könnte jederzeit da in Führung gehen und ist uns da entsprechend überlegen. Aber das war nicht verkehrt. So, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das, was ich nicht verstehe, ist dann gibt es den Platzverweis und es folgt auch quasi von außen das Signal, Leute, wir gucken nur noch, dass wir jetzt hier nicht auf den Sack kriegen. Und das ist aus meiner Sicht, und dann, dem sind dann auch entsprechend die Wechsel geschuldet, die ich aber in der Form dann nicht verstehe. Also es ist okay, dann zu sagen, wir nehmen den Offensiven raus. Ja, die Frage ist, ob es dann der richtige Offensive gewesen ist, der da rausgenommen worden ist. Weil Jonas Wind ist immerhin noch in der Lage, im Zweifel den Ball abzusichern, wenn er denn mal nach vorne kommt und im Zweifel auch mal einen Freistoß letztendlich zu ziehen. Die Wahl fiel aber auf Thiago Thomas, dass er drin geblieben ist und sollte dann vorne sozusagen schnell geschickt werden, weil er das Tempo letztendlich mitbringt. Das ist aber aufgrund der Beschaffenheit der Leverkusener Abwehr aus meiner Sicht nicht der richtige Plan gewesen. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Trainer. So, was ist nämlich passiert? Es ist nämlich das passiert, was so ein bisschen absehbar war. Es wurde sich quasi hineingestellt, was in Unterzahl gegen Leverkusen auswärts meiner Meinung nach okay ist. Und dann guckst du natürlich, je länger das Spiel ist und oder läuft, wir haben ja das Glück gehabt, dass das Spiel sehr lange offen geblieben ist, bis da rund zur 80. Minute. Und in dem Moment, dass du halt, dann guckst halt, dass du vielleicht durch irgendeine Möglichkeit vielleicht noch vorne irgendwie Torgefahr erzeugst und vielleicht aus dem Nichts auch mal über eine Standardsituation dann vielleicht noch ein Tor erzielst. Deswegen ist das vom Taktischen nachvollziehbar gewesen. Was nicht nachvollziehbar gewesen ist, sind diese späten Wechsel, nämlich in einer Zeit, in einer Phase, wo, wenn du noch mal was hättest reißen wollen, ja, dann entsprechend früher hättest wechseln müssen, um dann Kräfte wie Wimmer oder dann letztendlich auch Behrens oder so, wie auch immer, dann von der Bank letztendlich zu bringen, um nochmal zu signalisieren, wir wollen überhaupt hier nochmal was versuchen. Und dass du das nicht getan hast, dass du auch von vornherein dieses Gefühl vermittelt hast oder diesen Blick vermittelt hast, du willst hier gar nichts mitnehmen oder wenn, dann reagierst du zu spät drauf in dem Sinne, das ist aus meiner Sicht schwer nachzuvollziehen und auch vor allen Dingen auch zu vermitteln.
Vor allem nach den letzten Spielen. Irgendwie hat man so langsam das Gefühl, dass nur noch auf Schadensbegrenzung irgendwie hinausgearbeitet wird, um irgendwie noch einigermaßen, ja, man könnte böse und sarkastisch sagen, die Saison in der ersten Liga zu überleben und nicht irgendwie dann doch noch mehr zu gefährden. Aber das, glaube ich, kann und darf nicht der Weg für die nächsten Spiele sein. Also ich meine, wir haben ja Gegner wie jetzt Augsburg, und das sind ja eigentlich auch Gegner, die du durchaus ja als VfL Wolfsburg schaffen kannst, wenn nicht sogar schaffen musst.
Ja, nein, also da geht's auch gar nicht mehr drum. Also jetzt geht's tatsächlich, ich will nicht sagen ums nackte Überleben, ja, aber wir müssen uns damit anfreunden, dass wir mal wieder mit dem VfL Wolfsburg haarscharf an der Katastrophe vorbeischrammen werden. Denn die Punkte, die wir haben, oder die Punktausbeute, die wir haben, das spricht ja eine ganz, ganz deutliche Sprache. Und das Einzige, was mich sozusagen noch, ich sag mal, auch im Vergleich zu den Relegationstagen zum Beispiel durchaus hoffen lässt, ist die Tatsache, dass die Truppe nicht kaputt ist. Während du das Gefühl hast, in den Relegationstagen, da steht gar keine Mannschaft mehr auf dem Platz. Das Gefühl habe ich nicht. Das ist nicht der Fall. Also das ist eine Mannschaft, die hat durchaus, die kann körperlich mithalten, die spielt sogar Fußball teilweise, wie gegen Stuttgart. So ein Tor, wie wir es rausgespielt haben gegen Stuttgart, gegen eine Spitzenmannschaft in der Bundesliga. Oder auch die Chance gegen Leverkusen, wo Lovro Mayer leider nicht abschließt im Strafraum, ganz zu Beginn des Spiels. Das sind ja Chancen, die du dir nicht rausspielst, wenn du es nicht kannst oder wenn überhaupt gar kein Selbstbewusstsein mehr vorhanden ist. Das nimmt aber immer weiter ab. Und jetzt kommt man halt quasi in die Phase rein, wo man massiv an sich zweifelt. Ja, vorher war man halt sauer, ja, irgendwie unglückliche Umstände, Punkte liegen gelassen. Hast du nicht gesehen, aber gegen Mannschaften wie gegen Dortmund und gegen Frankfurt gut mitgehalten. Das ist das, was so eine Mannschaft dann ja auch im Selbstbewusstsein so ein Stück weit auch mit am Leben hält. Eigentlich können wir es doch. So, hat nur ein bisschen Pech. So, jetzt hast du aber zwei Spiele verloren, ja, gegen Stuttgart und gegen Leverkusen. Leverkusen quasi chancenlos gewesen. Ja, kann man sagen, mit einem Mann weniger. Shitty Goal. Am Ende hast du da wirklich nur auf Schadensbegrenzung gespielt. Das ist das eine. Und jetzt kommst du in diese Phase rein, wo du dann diese Spiele gewinnen musst. So, und da kommt ein Gegner wie jetzt Augsburg, der wird da mit breiter Brust auftauchen. Die stehen deutlich besser als gedacht. Und der VfL steht unter dem Druck, dieses Spiel gewinnen zu müssen. Weil da machen wir uns mal nichts vor. Das Ding muss gewonnen werden. Auch aufgrund dessen, dass da jetzt der Abstand nach unten jetzt auch nicht unendlich ist, ja, mit 7 Punkten. Und wenn das in die Hose geht, ja, dann gehen ja auch irgendwann mal die Argumente aus, in den bisherigen Konstellationen da weiterzumachen. Machen. Und dann wird es sowohl von den Rängen als auch drumherum, da wird es eine Reaktion geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Fall der Fälle laufen gelassen wird oder gesagt wird, jetzt gucken wir nochmal, wie wir da weiterkommen in dem Sinne. Da gehen dann irgendwann logischerweise die Argumente aus. Ich glaube, das ist allen Beteiligten auch bewusst. Ich würde mir aber wünschen, dass die Mannschaft die Ansätze, die sie mal gezeigt hat, tatsächlich dann auch gegen Augsburg mal ja über 90 Minuten dann zeigt. Da muss wirklich von Anfang an die Mannschaft bekämpft und bespielt werden. Und eigentlich hat die Mannschaft das Potenzial, dieses Spiel dann auch erfolgreich zu gestalten, um auch mal ein bisschen wieder Ruhe reinzubekommen in den VfL Wolfsburg.
Sehe ich genauso, zumal du ja nach Augsburg dann erstmal eine Länderspielpause hast und diese auch, sofern du nicht irgendwie anderweitig verpflichtet bist, nutzen kannst, um vielleicht Sachen auch nochmal aufzuarbeiten, um noch einmal Luft zu holen, bevor es dann in den Saisonendspurt geht.
Ja, also am Ende, was willst du in der, gehen ja auch ein paar Leute weg. In der Länderspielpause heißt ja immer, du hast nicht die ganze Kapelle zur Verfügung. Die Frage ist, was willst du in der Zeit da irgendwie noch irgendwie reparieren? Es kann sowieso noch, und da gebe ich recht, was das angeht, wenn man jetzt das Spiel als Leverkusen mal als Blaupause nimmt, es kann nur noch um Schadensbegrenzung gehen in dieser Saison. Ja, also meinetwegen, legst du so eine kleine Serie hin, gewinnst dann gegen Mannschaften wie Augsburg, und dann auch die folgenden Spiele, also ich weiß, Gladbach, Bochum und so weiter, die sind ja alle nicht unschlagbar, die da letztendlich dann auch noch kommen. Und dann legst du eine kleine Serie und dann kannst du vielleicht noch irgendwie nach oben mal ein bisschen gucken. Wobei, das sollten wir uns tun, nichts abgewöhnen in der jetzigen Zeit. Erstmal jetzt die Punkte einfahren. Aber was noch viel wichtiger ist, jetzt erstmal nach unten abzusichern. So, und da muss der Fokus drauf liegen. Also da würde ich tatsächlich sagen, hier Schadensbegrenzung. Und wie kratzen, beißen, mir scheißegal. Hauptsache, das Ding wird irgendwie im Zweifel in der 89. Minute gegen Augsburg mit 1-0 irgendwie gewonnen. Aber du brauchst diese 3 Punkte, fertig, aus, Punkt.
Eben, wir haben nur 7 Punkte Polster bis in die kritische Zone. Und diese 7 Punkte, da machen wir uns nichts vor. Das haben wir in den letzten Wochen selber erlebt, sind schneller verspielt, als es einem lieb ist. Also es kann nichts anderes geben als ein Sieg gegen Augsburg am kommenden Samstag.
Wir haben natürlich den Vorteil, ich glaube, Köln spielt am Freitag schon gegen Leipzig. Wenn die vorlegen, ja, jetzt ist Leipzig jetzt auch keine Laufkundschaft, was das angeht, dann kann es sein, dass wir da entweder mit ein bisschen, also mit einer ganz großen Flatter reingehen, aber wenn Köln gewinnen sollte, ja, und entsprechend vorgelegt, dann steigt der Druck nochmal. So, und dann hast du nämlich das Problem, dass du vielleicht gar nicht so, also so hast du das Gefühl, du hast das noch alles irgendwie selber in der Hand, der Druck läuft dann aber oder nimmt negativ exorbitant zu, wenn du dann tatsächlich jetzt auf einmal dann auch liefern musst und dann in dem Sinne musst. Ja, so musst du liefern. Wenn Köln gewinnt, musst du liefern. Wenn du verstehst, was ich meine.
Auf jeden Fall. Also wir sind auf jeden Fall gespannt. Und du wirst das Spiel nicht von der Pressetribüne verfolgen. Das übernehmen dieses Mal Tim und Volker. Wo wirst du dir das Spiel am Samstag anschauen?
Ja, das hängt noch so ein bisschen davon ab, ob ich meine Kinder motivieren kann, ins Stadion zu gehen, die sonst eigentlich glühende VfL-Fans sind, aber natürlich auch im Moment. Naja, sag mal so, da steht dann der kleine Junge von dir und sagt, eigentlich möchte er gerne, aber er traut sich schon gar nicht mehr. Das beziehen Kinder ja auch gerne mal auf sich, wenn sie dann, wenn das Spiel dann verloren geht. So, ja, jetzt war ich im Stadion, jetzt haben sie verloren, so ungefähr. Und ich ziehe die natürlich da auch mal ein bisschen mit auf. Deswegen, ich muss dann noch Überzeugungsarbeit leisten, dass es nicht an meinen Kindern liegt. Und dann schaffen wir es vielleicht dann auch ins Stadion.
Genau, es liegt nämlich am Papa. Das,
ja, es liegt nämlich am Papa, genau, aber das würde ich ja nie zugeben.
Ja, nein, natürlich ja. Nicht.
Da sind dann lieber die Kinder schuld.
Auf jeden Fall. Ja, vielleicht sieht man sich im Stadion. Erstmal dir noch eine hoffentlich angenehme Restwoche. Vielen Dank und schön, dass du in deinem eigenen Podcast nach so kurzer Zeit mal wieder zu Gast warst.
Ja, immer wieder gern.
Hinter der Rückennummer.
Herzlich willkommen und hallo zu Hinter der Rückennummer, Ausgabe Nummer 8, mittlerweile März 2024. Und heute hier jemand zu Gast, der über die Grenzen, aber vor allen Dingen auch in der Mannschaft als jemand immer wieder erwähnt wird, der unglaublich zuverlässig, diszipliniert ist und sogar bis hin zu Stabilisator innerhalb der Mannschaft von allerhöchster Stelle so genannt wurde. Unsere Nummer 12. Herzlich willkommen, Paavo Pervan.
Vielen Dank, Volker. Danke für die schöne Einleitung. Hört man natürlich gerne. Es sind viele positive Dinge dabei. Ich glaube, du würdest noch einiges Negatives auch finden, aber das lässt du natürlich weg. Und ja, bin froh, dass ich hier sein darf.
Das Negative lasse ich dich natürlich selber sagen, weißt du? Nein, also tatsächlich ist es ja so, dass man, du bist seit 2018 hier bei den Wölfen und ganz egal, wo man fragt, und es gibt so einige zuverlässige Quellen, an die ich mich so ein bisschen gewandt habe und so, es wird überall dasselbe gesagt, dass du natürlich dein Wille, deine Disziplin, aber eben auch dein Wirken innerhalb der Mannschaft total gelobt wird von allen und du da total als jemand gesehen wirst, der so ein richtiger großer Pfeiler innerhalb der Mannschaft ist. Was man auch sofort spürt, wenn man dich irgendwie jetzt hier irgendwie kennenlernt und sieht. Wie fühlst du dich und wie siehst du genau diese Aufgabe innerhalb der Mannschaft? Ist das für dich auch gern genommen? Bist du schon immer so gewesen oder hat sich das so entwickelt?
Ich glaube, dass zunächst einmal gratuliere zu deinen guten Quellen. Nee, Spaß beiseite. Es hat sich entwickelt tatsächlich. Also ich würde schon sagen, dass ich immer ein Teamplayer war und deshalb sehr, sehr gut auch in einen Mannschaftssport passe. Ich glaube, so eine Einzelsportart wäre für mich persönlich nichts. Ich brauche so das Miteinander, dieses gemeinsam Erfolge feiern, aber auch gemeinsam leiden und durch schwere Zeiten gehen. Und natürlich mit dem Alter, mit der Erfahrung kommt dann immer wieder was dazu. Und so entwickelt man sich dann auch ein Stück weit mit. Und diese Rolle erfülle ich sehr, sehr gerne, muss ich auch sagen. Hier beim VfL Aus war auch bei meinen letzten Stationen auch so, ich bin halt jemand, der, ich habe mir so selber geschworen, oder das ist so mein Ziel im Leben, ich möchte, wenn ich eines Tages dann nicht mehr da bin und die Zeit läuft bei jedem von uns irgendwann mal ab, dann möchte ich halt einfach in Erinnerung bleiben. Ich möchte nicht einer von gewesen sein, sondern ich möchte jemand sein, über den man auch gewisse Geschichten zu erzählen hat, der auch einen sportlichen Fußabdruck hinterlassen hat und ja, ich möchte einfach ein Typ sein, über den man nachher vielleicht auch noch ab und zu mal spricht und natürlich am liebsten im positiven Sinne, das gelingt natürlich nicht immer, aber am liebsten im positiven Sinne, dafür tue ich auch was und das freut mich natürlich, wenn ich dann solche Sachen von dir höre.
Ja, sehr, also man kann das ja total mitgehen und tatsächlich scheint dir dieser Ansatz sehr zu gelingen, denn alle, die man spricht, äußern sich genau in diese Richtung und so kommst du ja auch genau rüber. Ja. Ich möchte aber ganz vorne anfangen mit deiner Geschichte natürlich. Du bist geboren 1987 am 13. November in Livno. Genau. Das ist damals noch Republik Jugoslawien gewesen, im heutigen Gebiet von Bosnien-Herzegowina, richtig? Und es gehört aber zu Kroatien. Hast du noch Erinnerungen an Livno oder ist das zu warst du da zu klein? Sind da nicht mehr viele Bilder da?
Nee, ich habe tatsächlich viele Erinnerungen. Also es war so, dass mein Vater zuerst nach Österreich gegangen ist, aber es war nicht wegen dem Krieg, muss ich dazu sagen, sondern es war hauptsächlich wegen meinem gesundheitlichen Zustand. Ich hatte nämlich als junger Kerl große Probleme mit meinen Nieren. Okay. Das heißt, ich hatte da wirklich regelmäßige Kontrollen und musste deshalb auch immer wieder in größere Städte, in größere und bessere Krankenhäuser, als es in Livno der Fall ist. Und dadurch, dass wir dann immer wieder pendeln mussten, weil das in regelmäßigen Abständen vorgekommen ist, haben sich dann meine Eltern auch unter anderem wegen der wirtschaftlichen Situation und wegen der Situation, sage ich jetzt mal, was den Arbeitsmarkt und so angeht, in dieser Region auch dazu entschlossen, dass sie jetzt hauptsächlich natürlich wegen mir, wegen meinem gesundheitlichen Zustand, einfach in eine Stadt ziehen, wo einfach die Gegebenheiten viel, viel besser sind und wo es auch von der Zukunft her für die Kinder besser ist. Und das war dann in dem Fall Wien, weil wir da auch Verwandte hatten. Und da ist dann zuerst mein Vater hin, bis er alles einigermaßen geregelt hat, bevor er uns danach geholt hat. Aber ich habe definitiv einige Erinnerungen, auch Erinnerungen an den Krieg, weil ich kann mich zum Beispiel sehr, sehr gut, als ob es gestern gewesen wäre, an Situationen erinnern, wo ich mit meinen Freunden auf der Straße Fußball spiele und dann auf einmal die Sirenen ertönen. Und wenn die Sirenen ertönen, dann ist das immer so ein Zeichen davon gewesen, dass du schnell nach Hause musst und schnell in den Bunker musst, weil dann die Luftangriffe kommen. Und wir als Kinder haben uns natürlich nie was dabei gedacht, haben immer weitergespielt, haben das ignoriert. Und dann kamen natürlich die Väter oder die Mütter in dem Fall, weil die Väter waren meistens dann an der Front oder wo auch immer. Und dann kamen dann die Mütter beziehungsweise vielleicht Großväter und so weiter und haben dich geholt. Und dann gab es richtig Ärger. Und du als Kind natürlich, du gewöhnst dich halt. Es klingt krass jetzt, wenn man das so jemandem erzählt, aber man gewöhnt sich einfach an diese Situation und dann winkt man an gewissen Fliegern, wenn man die sieht. Und das ist halt einfach, klingt halt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist so. Du als Kind hast natürlich ganz andere Gedanken und wenn du so aufwächst, dann ist es für dich normal.
Ah, krass. Ja gut, aber das ist natürlich so, bist du im Nachhinein, also wenn du als kleiner Junge, der du ja da warst, bis 4 Jahren da nur, bis im Nachhinein sind dir da ein paar Gedanken gekommen, wo du das Gefühl hattest, Mann, wenn ich das damals so hätte einschätzen können schon, dann hätte mich das ganz anders belastet vielleicht auch oder so, weil solche Sachen sind ja schon für jemanden, der wie ich jetzt das Glück hatte, nie Krieg erlebt zu haben, ist das ja schon eine ganz schwierige Vorstellung, diese ganze Luftalarm, man sieht das ja jetzt auch bei den Krisen, die es in der Welt gibt und aber du hast es, weil du noch zu jung warst, hast du es gar nicht so richtig an dich ranlassen können wahrscheinlich.
Ja, man härtet automatisch irgendwie ab, wenn man so damit aufwächst. Man kennt das nicht anders, es ist normal und dann macht man einfach das, was die anderen auch tun oder was einem gesagt wird oder ignoriert es halt in dem Fall, weil es Fußballspielen Spaß macht oder Spiel mit den Freunden Spaß macht. Aber ja, das sind halt so Erinnerungen, die hängen geblieben sind und ich bin ja bis heute noch 2-mal im Jahr immer in Livno. Das sind meine Großeltern und viele Verwandte. Also wir haben da auch einen sehr, sehr starken Bezug zu. Und meine Nachbarn zum Beispiel, die sind Bosnier, das sind meine ersten Nachbarn. Und die haben zum Beispiel bei uns, als es mal zu brennen anfing, weil irgend so eine Granate oder was das war bei uns im Garten auch tatsächlich war oder irgend so ein Schuss, der da hätte nicht landen sollen, wie auch immer. Auf jeden Fall haben die den Brand gelöscht, der dadurch entstanden ist, weil wir hatten so eine riesengroße Hecke und das hätte auch aufs Haus übergehen können und im Endeffekt, also die Person, gegen die man dann auch teilweise sogar Krieg geführt hat, billig gesprochen, hat dir dann eigentlich geholfen, um dein Haus zu schützen, beziehungsweise um es nicht abbrennen zu lassen.
Das von zeigt dem her zeigt den ganzen Irrsinn vom Krieg
genau,
halt. Ne?
Es geht halt einfach nur darum, gute Menschen, schlechte Menschen. Ja, so sollte man die Menschen trennen und nicht.
Genau. Okay, also diese frühen Jahre in Livno und heute auch immer noch Verbindung, Großeltern da immer noch, auch Freunde noch da.
Ja.
Das heißt also auch diese Heimat, die du ja nur als sehr kleiner Junge erlebt hast, so die ist auch wirklich Heimat geblieben und du hast da sehr, sehr große Bindungen hin.
Ja, absolut. Okay. Also es ist irgendwie, wenn ich da runterfahre, dann ist es irgendwie so, ja, wie so, das ist eine komplett andere Welt. Das ist natürlich alles viele Jahre hinterher, muss man auch sagen. Ist natürlich nicht so topmodern, wie es Österreich, Deutschland und so weiter ist, aber es hat irgendwas. Es ist natürlich meine Heimat, da bin ich auf die Welt gekommen, da sind meine Freunde und ist ein besonderer Ort, auch so ein Ort der Ruhe für mich.
Ja, das kann man verstehen. Und es ist auch schon ein bisschen mediterran, denn es ist auch nicht sehr weit weg von der Küste. Ne? Genau. Also es ist also touristisch wahrscheinlich eher. Es gibt eine Menge Cafés und Bars und so. Ja. Ne? Und ich habe gehört, im Sommer sind wahrscheinlich doppelt so viele Leute da wie sonst im Rest des Jahres, weil alle nach Hause kommen,
genau,
so wie du ja
genau,
auch dann.
Genau.
Ne? Ich muss übrigens ganz kurz sagen, für alle, die uns zuhören, falls ihr im Hintergrund mal ab und zu kleine Geräusche zu hören sind, das ist hier keine Störung, sondern das ist unser schöner Ehrengast, den wir heute haben. Denn Paavo hat seinen Sohn Leo mitgebracht, der hier Apfelsaftschorle trinken, ein bisschen an der Seite sitzt und sich ganz wunderbar verhält. Also nur, dass ihr wisst, wir haben hier nicht irgendwie die Fensterputzer im Haus, sondern tatsächlich Leo, der ab und zu mal sich hier was zu trinken nimmt. Okay, also das ist Livno, dein Geburtsort, auch heute noch die Verbindung zu den Großeltern, zu den Freunden. Und dann bist du im Alter von 4 Jahren dann tatsächlich mit der Familie nach Wien gegangen. Kurze Frage, hast du noch Geschwister? Gibt es da
noch? Ja, ich habe eine Schwester, die ist ein Jahr jünger als ich, heißt Mia und die lebt in Wien.
Okay, die leben immer Eltern. Noch. Okay.
Ja.
Also ihr seid dann also zusammen zu viert dann nach Wien gegangen.
Genau.
Der Grund, warum ihr dahin gegangen seid, einerseits dann die bessere gesundheitliche Versorgung, natürlich auch die wirtschaftliche Perspektive für die Kinder für Kinder und auch für die Familie. Dann natürlich der Krieg als Grund, vielleicht wirklich dann diese Heimat zu verlassen. Du kommst nach Wien und du hast einen sehr ungewöhnlichen Weg in den Profifußball gefunden, wie ich finde. Vor allem, also zumindest für heutige Zeiten. Wenn man ganz früh zurückgeht, dann war das gang und gäbe so. Aber du bist eben eigentlich, so wie ich das sehe, deine Wiener Zeit, hast du eine ganz normale Jugend gehabt und nicht die eines späteren Fußballprofis, der dann irgendwann in dem Internat ist und dann weg von zu Hause, sondern du bist eigentlich in deiner Wiener Zeit durch kleinere Vereine gegangen und hast eine ganz normale Jugend gehabt. Wie erinnerst du die und wie war das, nach Wien zu kommen aus Livno mit deiner Familie?
Ich muss ehrlich sagen, für mich als Kind, glaube ich, nimmst du die Sachen auch anders auf als jetzt ein Erwachsener. Du machst ja viel weniger am Kopf. Du denkst, das ist normal, es gehört sich so und es ist natürlich auch wichtig, dass du gemeinsam mit deiner Familie an dem Ort bist. Ich glaube, das ist für dich als Kind auch das Wichtigste, beziehungsweise, dass du auch gewisse Freundschaften knüpfen kannst. Mhm. Und das ist mir in Wien auch sehr gut gelungen. Wie du sagst, ich habe in Wien nicht die Karriere eines typischen Akademiespielers durchlaufen, sondern war bei ganz kleinen Vereinen, unbekannten Vereinen in Deutschland sowieso. Und bin auch froh und dankbar, dass es so war, weil diese Zeit dich natürlich auch extrem prägt, weil du ganz einfach nicht sozusagen der kommende Superstar bist, den man den roten Teppich ausrollt und dich in Österreich sagt man behätschelt, sondern so in Watte packt, sondern du musst es einfach schaffen. Wenn du es willst, dann musst du halt einen Weg finden, dass du es schaffst, weil der Verein, bei dem ich war, ist halt klein und unbedeutend in der Fußballwelt, und wenn du natürlich bei Rapid Wien, Austria Wien bist, dann hast du es natürlich einfacher. Und im Nachhinein bin ich natürlich sehr, sehr froh, dass ich diesen Weg gemacht habe, weil ich glaube, dass ich dadurch viel mehr Widerstand leisten musste, gegen einen viel härteren Wind ankämpfen musste. Und einfach mich das für mein Leben geprägt hat. Ja, ich hoffe, dass ich mit dieser Geschichte auch vielen Leuten, die eben nicht diesen typischen Akademieweg gehen, auch Mut mache, beziehungsweise eben denen zeigen kann, dass das Talent natürlich wichtig ist, aber viel, viel wichtiger eben auch die Arbeit, die Disziplin, die Hartnäckigkeit ist, weil ohne dem schaffst du es im Leben nicht. Und ich war einfach mental, egal wo ich war einfach, behaupte jetzt ich mal für mich selber, so stark, dass ich immer wusste, wo ich hinkommen möchte. Also ich habe jetzt nicht den VfL Wolfsburg in meinem Kopf gehabt, ich habe keinen speziellen Verein im Kopf gehabt, aber ich habe immer dieses große Stadion, das gefüllt ist mit Leuten, alle Kameras sind auf einen gerichtet, immer das bildlich vor Augen gehabt, egal ob ich in der Schule war oder ob ich in der Disco war mit Freunden oder sonst irgendwo, aber ich hatte immer dieses Bild in meinem Kopf und auch in meinem Kinderzimmer. Es hat sich alles um das gedreht, ob ich mir jetzt aus Fußballsocken einen Ball geformt habe oder sonst irgendwas. Ich habe immer diese Szenen immer und immer wieder mir vor Augen geführt und nachgespielt und mich da hineinversetzt, nachgefühlt. Und ich glaube, wenn du das tust und wenn du auch wirklich selber an dich glaubst, weil es gibt viele Leute, die dann nicht an dich glauben, das können auch die Eltern ab und zu mal sein, die dann sagen, ja, okay, Junge, aber wie viele schaffen es dann wirklich, dass die von dem leben? Was ja auch verständlich ist bis zu einem gewissen Grad, dann, wenn du wirklich auch wirklich selber in diesen schweren Momenten an dich selber glaubst und daran glaubst, dass es dann auch eben diese höhere Macht gibt, die in meinem Fall jetzt, sage ich, habe ich immer an den Weg Gottes geglaubt, der für mich bestimmt ist, dass der die Leute so fügt, dass die mich auf den richtigen Weg bringen und mir die richtigen Kontakte auch legen, weil ich mir das mit meinem Fleiß und meiner harten Arbeit erarbeite, dann darfst du hoffen und dann wirst du auch dein Ziel erreichen.
Ja, das spiegelt sich ja in deinem ganzen Weg wieder und vor allen Dingen natürlich auch in dem, wie du heute bist und wie du alles angehst. So, also das ist tatsächlich genau das, was mir auch durch den Kopf gegangen ist, als ich das gesehen habe, wie dein Weg war. Und du warst angefangen beim Favoritner AC. Mir war überhaupt nicht klar, das ist ein Stadtteil, der 10. Bezirk in Wien.
Genau.
Ja. Das fand ich, ich kenne den 16er, es gibt das 16er Blech.
Genau.
Und daher kannte ich das aber. Und dann bist du dann zu einem Team Gaswerk Straßenbahn und das ist dann umbenannt worden in Team Wiener Linien und so. Also wirklich kleine Mannschaften und dann noch zum SV Schwechat.
Richtig? Das ist auch eine lustige Geschichte, wie ich zum SV Schwechat gekommen bin. Jetzt kann ich es natürlich erzählen. Ich glaube, mein Vater sehr weiß gern. Es ja bis heute nicht.
Ja, dann bitte.
Und zwar ist so, ich konnte immer schon sehr, sehr schlecht verlieren. Es ist bis heute noch so, ich reg mich wegen den kleinsten, unbedeutendsten Niederlagen extrem auf und bin wirklich ein schlechter Verlierer, muss ich sagen. Und da war eben eine Situation im Training, wo ich irgendein Spiel verloren habe und der Erste war, der in die Kabine gekommen ist und dann war ich eben so sauer, dass ich irgendwie was machen wollte. Und dann war da so ein Feuerlöscher. Den habe ich mir gepackt und bin in die Umkleidekabine gegangen. Da war natürlich die ganze private Kleidung von uns allen, auch meine, und habe einfach die ganze Kabine voll gemacht. Und habe einfach wirklich komplett den Feuerlöscher wie leer gemacht. Aber das war so ein Feuerlöscher, da kam nicht dieser weiße Schaum raus, sondern das war irgend so ein Staub, so ein Pulver. Genau. Und ich habe die Kabine voll gemacht und dann die Gänge und keine Ahnung, also es war eine Riesensauerei. Okay. Und dachte so, ja, jetzt stelle ich den wieder zurück und meine Klamotten sind ja auch komplett dreckig und hin und her wird schon keiner wissen, wer es war. Aber die kannten mich dann auch schon ein bisschen besser und haben gewusst, okay, das kann im Endeffekt nur einer gewesen sein. Und dann im Endeffekt sind sie halt draufgekommen, dass ich das war. Da waren auch Kameras und so, also es wäre jetzt nicht wahnsinnig schwer gewesen, den Übeltäter zu finden. Aber in dem Moment habe ich auch gar nicht an das gedacht und habe einfach losgelegt.
Okay, das ist aber krass. Und dann?
Dann sind die natürlich gekommen, da waren die richtig sauer. Dann haben die gesagt, okay, du musst jetzt alles selber reinigen. Dann habe ich das versucht, haben die mir so einen Eimer hingestellt und noch so einen Lappen und dann musste ich das machen. Und das Schlimme ist bei diesem Staub, der sich dann so legt, das ist wirklich wie so eine dicke Staubschicht.
So ein Film.
Ja. So ein Film. Habe das weggemacht im Gang, habe mich umgedreht, habe den Fetzen da wieder nass gemacht, den Eimer ausgeleert, bin zurückgekommen. Es sah aus, als ob ich nichts gemacht hätte. Mhm. Es sah wirklich aus, als ob ich nicht. Und da habe ich gewusst, okay, es macht keinen Sinn. Habe den hingelegt und bin einfach gegangen, weil ich gesehen habe, ich kriege das nicht sauber. Ich glaube, die wussten das auch, aber die haben sich gedacht, okay, da sollen zumindest was tun. Dann bin ich nach Hause und dann haben die mich am nächsten Tag angerufen und haben gesagt, ja, so geht das nicht und das kannst du nicht machen. Und jetzt der Vorstand oder wer auch immer da, die haben entschieden, dass ich den Verein verlassen muss. Mhm. Und jetzt stand ich da mitten in der Saison und habe gewusst, ich muss den Verein verlassen. Ich kann das jetzt nicht meinem Vater sagen.
Also wir reden noch von Team Wiener Linien.
Ja, Team Wiener Linien, genau. Mhm. Und dann ruft mich an dem gleichen Tag noch so ein, ich glaube, der war Sportdirektor, sportlicher Leiter von dem Verein an und sagt so, ja, Pavo, tut mir echt leid, aber das musst du nachvollziehen, weißt du, es geht einfach nicht, das ist zu viel, hin und her. Und es war jetzt auch nicht das Einzige, was ich mir zu Schulden habe kommen lassen.
Okay.
So viel muss ich auch sagen. Und dann hat er aber gesagt, aber du, ich muss dir ehrlich sagen, ich halte wirklich was von dir. Ich weiß, du machst gerade vielleicht eine schwere Phase durch oder bist in der Pubertät und hin und her. Ich möchte trotzdem helfen. Ich habe einen Bekannten, der ist Trainer bei SV Schwechat und ich habe mit dem schon gesprochen. Wenn du möchtest, du kannst heute zum Probetraining vorbeikommen.
Okay, cool.
Und so musste ich meinem Vater nichts sagen, sondern habe einfach gesagt, du, die sind auf mich aufmerksam geworden, weil ich so gut gespielt habe oder so immer gut trainiert habe und darf dann Probetraining machen. Und dann war ich dort beim Probetraining und dann haben die mich eben genommen, haben gesagt, ja, das passt super, die waren in der Regionalliga, das ist die dritte Liga in Österreich. Und so hat es dann seinen Weg genommen und von dort bin ich dann, ist auch wieder eine schöne Geschichte, dort habe ich dann in der ersten Mannschaft, ich war jung und bin hochgekommen in die erste Mannschaft, die hatten einen ersten Torhüter, der wirklich sensationell gespielt hat in dem Jahr und da hatten wir die Möglichkeit, bei so einer Kooperationsmannschaft einfach Spielpraxis zu sammeln und keiner wollte da spielen, weil die waren wirklich in der vorletzten Liga. Mhm. Und ich war der Einzige, der sich immer freiwillig gemeldet hat, weil ich einfach nur dachte, ich will einfach nur Spielpraxis haben. Und dort habe ich dann immer gespielt, jedes Wochenende. Das waren immer so eklige Anstoßzeiten, sonntags um 10 Uhr in der Früh. Kannst dir vorstellen, als junger Kerl bist am Samstag unterwegs, kommst dann mehr oder weniger wie direkt zum Spiel. Und habe dann immer gespielt. Und der Trainer dort, der hieß Rudi Feilbogen, der hat mir dann extrem geholfen, weil der hatte wiederum einen Trainer, das ist so eine Legende auch in Österreich, Andreas Herauf heißt er. Der war in der zweiten Liga in Österreich Cheftrainer und der hat dann mal zu ihm gesagt, du, schau dir mal den Pavo an, ich glaube, der hat echt Potenzial, der könnte mal Profi werden, der hat eine super Einstellung. Das andere hat ihm natürlich verschwiegen, aber der hat natürlich das Positive hervorgehoben. Und so bin ich dann zu dem mal zum Probetraining gekommen und so bin ich dann eigentlich in den Profifußball gekommen.
Okay, na gut, also, ich meine, so ein Trainer, die arbeiten viel mit so jungen Leuten, die können das vielleicht auch anders bewerten, dass du da so einen Ausraster hast. Ja. Denn ich meine, das ist schon eine krasse Nummer. Also wenn ich mir das vorstelle, das ist ja auch für die ganze Mannschaft. Ich meine, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du heute bist für eine Mannschaft.
Gibt noch bessere Geschichten, aber die kann ich hier nicht bringen.
Du sagtest gerade, es war dann für dich auch vor allen Dingen gut, dass du das dem Vater nicht erzählen musstest.
Ja.
Diese Begleitung der Familie Wien und dann diese Geschichte und wahrscheinlich auch schon das Gefühl, Mann, unser Junge hat das Talent, hat auch den Willen und hat den Biss und kann irgendwie mehr leisten als vielleicht der Nachbarsjunge, der einfach irgendwie bei dem Favoriten AC dann bleibt irgendwie die ganze Zeit. Hattest du dann schon auch, war schon klar, dass wenn eine Vater das mitbekommt, dass das richtig Ärger gibt?
Und ja, natürlich. Hätte ich auch verdient in dem Moment. Ja, ich meine, es geht einfach darum, mein Vater zum Beispiel, der hat mich immer unterstützt. Mhm. Der war immer da. Aber das ist nicht so ein Vater, der so sagt, ah ja, mein Junge ist der Beste und der muss Profi werden und der Trainer ist schuld und der ist schuld. Sondern der war immer eiskalt, der hat immer gesagt, ich unterstütze dich bei allem, was du machst. Alles. Aber alles, was ich machen kann. Aber auf dem Platz musst du deinen Weg finden.
Genau.
Ich werde mich nie für dich einsetzen im Sinne von, dass ich da jetzt zum Trainer gehe, wieso spielt mein Sohn nicht, der ist besser als der. Nee, du willst es, also zeig mir, dass du es willst. Und wenn du Hilfe brauchst, ich bin immer da. Nicht nur mein Vater, auch meine Mutter. Jemand muss ja auch deine Sachen waschen und dich dahin bringen, dorthin bringen. Mhm. Also ohne den Eltern wäre das einfach nicht gegangen. Mhm. Aber ich bin wirklich im Nachhinein sehr, sehr froh, dass mein Vater einfach so war, wie er war, weil der hat dich halt einfach nie so hoch gelobt, dass du abhebst. Sondern im Gegenteil, wenn alle gesagt haben, ja, du warst super, war unglaublich, dies und das, hat er dich immer schön am Boden geholt. Mhm. Und das hat dir natürlich auch viel bedeutet. Und dann wolltest du halt immer so den Vater überzeugen oder stolz machen oder wie auch immer. Für die Mama natürlich bist du immer der Held. Mhm. Also der Ball geht dir irgendwie durch die Beine, kullert mit 5 km/h neben dir ins Tor und die sagt, ja, aber ist doch nicht dein Fehler, mein Sohn. Das ist, was hat der gemacht? Weißt du, es ist halt der Mutterinstinkt.
Ja, das ist klar.
So, das ist auch verständlich. Ja. Genau, das kenne ich ja auch heutzutage bei meinem Sohn. Aber der Vater, der hat halt wirklich da eine sehr, sehr prägende Rolle, weil der dich einfach so auch, sei jetzt mal, hart erzieht, dass du, wie man so schön sagt, auch ein Mann wirst und gewisse Situationen auch meistern kannst, gewisse Widerstände, die einfach kommen werden. Mhm. Und darüber bin ich froh und das war für mich sehr, sehr wichtig.
War dieser Wille, den du hast, oder diese Disziplin auf den Fußball beschränkt oder warst du in der Schule ähnlich unterwegs?
Ich muss ehrlich sagen, ich war viel zu hyperaktiv, um in der Schule überhaupt ruhig sitzen zu können auf meinem Platz. Also ich konnte nicht eine Stunde, zwei Stunden so wirklich ruhig in der Bank sitzen und dem Lehrer zuhören. Ich habe so viel Energie gehabt. Ich bin manchmal mitten in der Stunde aufgestanden und auf dem Tisch gestanden.
Also ich verstehe dich richtig, dass du eigentlich für die Schule auch deine sportlichen, deine Energie, die du hattest für die Schule eigentlich nicht so wirklich hilfreich waren. Das ist aber trotzdem alles erstmal so weit gemacht, wie man es machen musste, um auch das zu Hause zufriedenzustellen? Oder wie hast du dich durchgequält?
Also ich muss sagen, bei mir, ich bin so ein Typ, wenn ich was mache, dann mache ich das wirklich mit 120% oder ich mache es gar nicht. Und in dem Moment war es einfach so mit der Schule, ich habe dann einfach nur geguckt, dass ich einfach nur durchkomme, meine Sachen erledige und dass ich da keinen Stress habe. Und so habe ich das dann gemeistert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein dummer Kerl bin oder so, sondern ich bin einfach so ein Typ, wie gesagt, ich widme mich einer Sache zu 120% oder ich lasse es sein. Ich mache da wirklich so keine halben Sachen, aber nichtsdestotrotz muss ich natürlich sagen, das würde ich auch jedem jungen Spieler raten, die Schule nicht zu vernachlässigen, weil einfach die Plätze im Fußball sehr, sehr limitiert sind. Dazu kommt natürlich, dass du das auch nicht jeder so verdient wie ein Cristiano Ronaldo und so weiter. Von dem her braucht es da wirklich sehr, sehr, sehr viel Glück, Arbeit, Disziplin, Willen. Und man darf nicht vergessen, es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die genau diesem Ziel hinterher eifern. Und es ist nicht leicht, so einen Platz zu bekommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur meine Situation hernehme, die deutsche Bundesliga hat 18 Vereine, davon gibt es 18 erste Torhüter, 18 zweite Torhüter, 18 dritte Torhüter. Das heißt, für meine Position jetzt, den zweiten Torhüter, gibt es genau 18 Plätze. Hm. Aber der Pool, aus dem die Vereine schöpfen, ist die ganze Welt. Und von dem her kann man sich ja vorstellen, wie groß die Konkurrenz ist, beziehungsweise wie viel Glück man einfach auch braucht, dass man diesem Beruf nachgehen kann und ja auch gut verdienen kann, sich ein schönes Leben machen kann. Das darf man sich halt oder muss man sich immer vor Augen führen. Und deshalb würde ich jedem raten, macht die Schule, dass ihr auch ein Plan B habt, weil alles auf Plan A zu setzen kann schon verdammt gefährlich sein.
Ja, genau. Das wäre genau die Frage gewesen. Du hast eben gerade erzählt, wie du schon als Kind dir auch Situationen vorgestellt hast, in vollen Stadien zu spielen, die aus irgendwelchen Hilfsmitteln mit Socken oder so einen Ball gemacht hast. War der Traum immer nur der des Profifußballers oder gab es auch andere Träume, andere Ideen oder andere Wege?
Nee, es war tatsächlich wirklich nur der Traum. Ich hatte natürlich dann auch das Glück, dass alles so gut gelaufen ist, dass ich dann nach der Schule automatisch den ersten Profivertrag unterzeichnet habe und sich das dann immer in die vermeintlich richtige Richtung entwickelt hat, obwohl ich jetzt bei meinem Ex-Verein in Linz auch schon Phasen hatte, weil da kam ich in der Bundesliga, da sind wir bis in die Regionalliga abgestiegen und da kommen dir natürlich schon nochmal ganz andere Gedanken. Mhm. Und ja, da hast du es natürlich dann auch schon mit gewissen Ängsten zu tun, ob es weitergeht, ob du am richtigen Ort bist, ob du den richtigen Beruf hast, ob du vielleicht doch nicht so gut bist, wie du das immer gedacht hast und, und. Also da gibt es natürlich schon extreme Tiefen, weil die Leute sehen natürlich immer nur die Spitze des Eisbergs und wie cool das ist, am Samstag um 15.30 Uhr zu spielen oder dabei sein zu dürfen und ja, sehen natürlich das Ganze im Hintergrund nicht. Ich glaube, du als Musiker kannst das auch gut nachvollziehen.
Ja, ja,
wenn du auf der Bühne bist, ist es immer nur das Highlight, aber keiner sieht, was du alles davor investieren musst.
Vor allem die vielen Leute, die eben den Schritt nicht schaffen.
Genau. Halt, ne?
Die genau den gleichen Weg gehen bis zu einem gewissen Punkt, die Hoffnungen haben, die Träume haben und dann am Ende genau nicht in den Mannschaftsbus einsteigen dürfen.
Absolut.
Halt, ne? Also das ist natürlich überall so. In dem Ding natürlich wirklich krass. Und bei dir dann auch wieder ein Beweis dafür, dass eben dein Wille da wirklich einfach Berge versetzt hat. Denn du bist dann tatsächlich in 2007 hast du dann Wien verlassen und bist nach Lustenau, auf die ganz andere Seite von Österreich. Ja. Ich musste mir das auch nochmal auf der Karte angucken, weil ich gebe zu, mir sagt nicht ganz, ich weiß Vorarlberg, aber ich weiß nicht genau wo, habe mir es angeguckt, also am Bodensee, quasi sehr nah an die deutsche Grenze, ganz, ganz westlich von Österreich und Wien relativ weit östlich, bist du darüber nach Lustenau. Wie ist es dazu gekommen und wie war das für dich? Warst du dann ganz allein da? Du bist ohne Familie, denn du warst ja dann alt genug, du warst 19 Jahre alt. Da bist du allein hin und wie war das dann für dich, allein zu sein?
Also war ein großer Schock im ersten Moment. Also in erster Linie habe ich mich natürlich extrem gefreut, dass ich meinen ersten Profivertrag unterschreiben durfte. Von dem her war ich wirklich bereit zu allem. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, war es ein Riesenschock, weil du wechselst jetzt von Wien nach Lustenau, sagen wir aus der Metropole ins Dorf.
24.000 Einwohner.
Genau, wo ist die größte Marktgemeinde in Österreich, wenn ich mich nicht täusche. Und wirklich, Vorarlberg ist wunderschön. Kann man wirklich gar nicht sagen, die Leute sind extrem nett. Da ist es in Wien doch nochmal ganz anders, weil in so einer Großstadt ist es einfach anders. Und dort ist es viel, viel familiärer, was ja eigentlich auch sehr gut zu mir passt, weil ich auch so ein Typ bin. Ist übrigens in Livno auch so. Das heißt, ich finde da schon viele Ähnlichkeiten. Und war natürlich ein Riesenschock, weil ich eben da auch in einer Phase meines Lebens war, wo ich auch viel Blödsinn rund um den Fußball herum gemacht habe, der mir sicherlich auf Dauer geschadet hätte. Und so sage ich dann immer zu Freunden und Leuten, die mich gut kennen, dass dieser Schritt mir auch für mein Leben und für meine Zukunft extremst gut getan hat, weil ich mich dann auch von gewissen Leuten ein bisschen distanzieren konnte, auch allein schon wegen der Distanz und wegen den Verpflichtungen, die du natürlich dann hast als Profifußballer. Und dazu kommt, dass du natürlich alleine dort warst. Das heißt, du musstest dich kümmern um den Haushalt, was jetzt im ersten Moment ja normal klingt, aber es ist es nicht, wenn du so ein junger Kerl bist, der es anders gewohnt, du musst es halt wirklich alles lernen. Und dann habe ich mir wirklich so Pläne eingeführt, wann putze ich, wann mache ich die Wäsche, mache ich dies, das, jenes, und das hat mir gut getan. Und da bist du dann so wirklich erst so komplett geworden, und dann war das sozusagen der Beginn meiner Profikarriere. Und so habe ich das Ganze gesehen, so habe ich das Ganze auch aufgenommen, habe mich dort extrem wohlgefühlt, obwohl ich dort, sei jetzt mal finanziell, wirklich von Monat zu Monat überlebt habe. Aber genau auf das bin ich ja auch so stolz, weil du einfach lernst, mit gewissen Sachen umzugehen, ohne einfach jetzt mal den Papa anzurufen, hey Papa, kannst du mir helfen, ich brauche da jetzt ein bisschen Geld, weil ich ja auch einen Stolz habe und eine Ehre. Und natürlich auch meine Eltern nicht zur Last fallen will und einfach auch zeigen will, dass ich das alleine hinbekomme. Und ja, das sind viele, viele Kleinigkeiten dabei, die mir heute noch in Erinnerung geblieben sind. Und meine Frau kommt aus Lustenau, das heißt, ich bin ja auch regelmäßig dort. Und dann besuche ich natürlich auch immer wieder genau die Gegend, wo ich da gewohnt habe und ja, wo ich da trainiert habe. Das löst einfach so schöne Erinnerungen aus. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich damals über den Vertrag genauso gefreut, wie als ich hier bei Wolfsburg unterschrieben habe mit der Deutschen Bundesliga, weil ich immer glaube, dass es nur ein Level von Glücklichkeit gibt. So, du kannst dich, keine Ahnung, du kannst dich nur einmal maximal freuen, und das wiederholt sich dann hoffentlich, wenn du es gut machst. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ja, da habe ich mich weniger gefreut als da. Es war für mich damals, war das, als ob ich die Champions League gespielt hätte.
Naja, so, es kommt Gefühl ja auch darauf an, von wo du kommst.
Genau, ne? Genau. Für mich war das damals top, top, top. Ich war so stolz, und wenn mich wer besucht hat, habe ich dem die Trainingsmöglichkeiten gezeigt. Heute würdest du lachen, wenn du das jemand. Aber für mich war das halt, ja.
Naja.
Champions League.
Ja, das kann man ja gut nachvollziehen. Und es ist natürlich auch so, du hast jetzt eben schon erwähnt, du hast auch in Lustenau deine Frau kennengelernt, Janine, die aus Lustenau kommt. Ihr habt auch da geheiratet, wenn ich das richtig gesehen habe.
Nee, standesamtlich.
2018, genau. Und dann habt ihr nochmal eine kirchliche Trauung hinterhergehauen in Linz, genau. Aber da kommen wir, also auf jeden Fall, der Schritt nach Lustenau in vielerlei Hinsicht für dich ein ganz positiver. Und man sagt ja zum VfL Wolfsburg, gerade für junge Spieler, wenn die hierher kommen, Bundesliga zu spielen, das ist hier sehr gut, sich zu entwickeln, weil es ein bisschen behütet ist und weil man nicht so abgelenkt wird. Und war auch Lustenau für dich die Chance, sich zu fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist, nämlich dann in dem Fall auf den Fußball und nicht das Nachtleben von Wien direkt vor der Tür zu haben und nicht diese vielen Verführungen, gerade in dem Alter, 19, 20 Jahre, wo man ja eigentlich dankbar ist, wenn man jede Nacht irgendwie was anderes erleben kann. Hat Lustenau da dich in diese Richtung dann auch bestärkt und geschärft?
Definitiv. Also jetzt nicht nur das Nachtleben. Ich war jetzt generell nie einer, der wahnsinnig viel weggegangen ist. Also ich trinke gar keinen Alkohol. Das ist bis heute so. Und ich bin jetzt gar nicht der Typ, der jetzt so sagt, ja komm, lass uns in die Disco. Ich mag es eher so entspannter mit guten Freunden in einer guten Runde gemütlich beisammensitzen und einfach Sachen unternehmen. Weil ich finde, wenn du mit den richtigen Leuten bist, ist es völlig egal, ob du in einem geschlossenen kleinen Raum sitzt oder ob du in der größten Disco Europas bist. Das ist völlig egal. Natürlich, Abwechslung ist immer gut und schön, aber wenn du mit den richtigen Leuten bist, dann ist es lustig. Es war mehr so eben diese Art, die ich damals hatte und diese Energie, die einfach zu viel war, und dann falscher Freundeskreis, dies, das, jenes. Das eine führt dann zum anderen, und deshalb war ich eben froh über diesen Schritt. Ja. Und ja, hat mir auf alle Fälle sehr, sehr gut getan, und habe auch viele Leute in Lustenau heute noch, mit denen ich wirklich sehr, sehr gut bin. Und wenn ich da nach Lustenau komme, dann habe ich eh immer so einen Zeitdruck, weil ich mich mit dem treffen will, mit alten Weggefährten, und es ist einfach schön. Es ist einfach sehr schön.
Ja, das ist natürlich mit deiner Frau, ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch das, wenn man dann eine Freundin hat und merkt, okay, alles klar, das ist nicht nur eine Freundin, das ist vielleicht die fürs Leben, dass man dann auch als so ein junger Typ dann irgendwie auch so ein bisschen auf die richtige Bahn gebracht wird. Ist ja nicht selten so, dass die Jungs allein irgendwie über die Stränge schlagen und dann kommt die richtige Frau um die Ecke und dann werden sie mit einmal zahmer und ruhiger. Ist das in deinem Fall auch so ein bisschen wahrscheinlich so gewesen?
Es hilft natürlich. Ja. Natürlich hilft es. Eine Frau macht ja was auch mit einem Mann und beruhigt ihn, wenn es die richtige ist. Ansonsten bringt sie nur Kopfzerbrechen, aber die habe ich Gott sei Dank nicht gehabt. Von dem her, bereue ich die Entscheidung überhaupt nicht und bin glücklich und dankbar, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil sie natürlich auch einen wesentlichen Teil dazu beiträgt, dass ich eben auch viele richtige Schritte setzen konnte. Und diese Unterstützung, die du natürlich hinter den Kulissen auch erfährst, das sehen ja natürlich die meisten Leute nicht, aber das ist gerade für uns Sportler auch sehr, sehr wichtig, weil es gibt nicht viele Personen in diesem Umfeld, wo du dich wirklich so zu 100% anvertrauen kannst. Weil es ist halt vielleicht auch nicht immer gut, wenn man gewisse Schwächen zeigt. gewisse Schwächen ja, aber andere Schwächen gibt es, die kommen dann vielleicht bei dem einen oder anderen nicht so gut an. Egal, ob das okay. jetzt ist ein Trainer mhm. oder irgendwer weiter oben. Ich glaube, da sind wir beim VfL Wolfsburg eh schon sehr, sehr gut unterwegs mhm. und haben viele offene Ohren, zu denen wir laufen können. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt immer wieder auch Sachen, ich glaube, das kennt jeder von uns, die er einfach nur mit seinem engsten Kreis bespricht oder auch vielleicht Ängste, die er teilt und Schwächen, die er zugibt. Und da hilft es natürlich enorm, wenn du die richtige Partnerin jetzt in meinem Fall hast, der du dich anvertrauen kannst, die das alles auch aus einer anderen Perspektive sieht. Und dazu kommt natürlich auch in meinem Fall, dass meine Frau Psychologie studiert hat.
Ja, okay.
Und sie scherzt dann auch immer wieder mit mir und sagt, ja, wenn ich mal eine Doktorarbeit schreibe, dann wirst du die Doktorarbeit sein, weil, ja, da wärst du ein gutes Beispiel.
Hat sie dich erfolgreich therapiert, so also ganz ja, mal nebenbei.
Sie ist noch dran.
Ja, ja, wahrscheinlich ist das auch eine Aufgabe, die man gemeinsam dann lange, lange Zeit bearbeitet. Genau. Aber ich hatte eben tatsächlich den Punkt, Lustenau, natürlich, dass du sie da kennengelernt hast, hat sicherlich dazu geführt, dass es nach Wien nicht mehr so diese Sehnsucht gab. Aber ganz zu Beginn gab es wahrscheinlich schon noch mal Momente, wo du, wie soll man sagen, wie ein Heimweh nach Wien hattest, und weil du in so einem kleinen Ort 24.000 Leute, das ist ja wirklich so eine andere Welt. Mhm. Das war aber relativ schnell weg, weil du dich da so wohlgefühlt hast und weil alles so gepasst hat, oder hat es diese ja. Zeit gegeben?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin nie so ein Mensch gewesen, der so dieses krasse Heimweh hat, weil er sagt, nee, ich muss jetzt da und da wieder zurück, weil ich habe immer so ein Ziel vor Augen gehabt. Und ich habe gewusst, aha, okay, das ist mein Ziel, jetzt habe ich die Chance, dem Ziel näher zu kommen, das ist mein Weg. Jetzt ist meine Aufgabe, das und das zu meistern. Das will ich meistern, das werde ich meistern. Für mich gibt es da kein Zurück. Genauso war es ja auch, nicht so einfach, als ich von Linz, wo ich der Kapitän war, wo wir in der Bundesliga gespielt haben, wo wir uns international qualifiziert haben, dann hierher zu kommen zum VfL Wolfsburg. Mhm. Und dann kommst du, ja klar, deutsche Bundesliga, alles super, toll, aufregend. Du bist wahnsinnig dankbar und lebst deinen Traum. Aber letzten Endes kommst du als Nummer 2 und kein Schwein kennt dich hier. Mhm. Du kommst an. Und denkst dir, pff, und die anderen denken sich, pff, wer bist du? Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Mhm. Von dem her, da musst du dich dann wieder aufs Neue beweisen. Mhm. Und von dem her, das macht natürlich auch was mit einem, weil du hast dir bis dahin in Österreich was erarbeitet, dann kommst du hierher und das zählt gar nichts. Mhm. Keiner kennt dich, du musst dir alles erarbeiten.
Zählt das wirklich gar nichts?
Nee, es zählt gar nichts. Ja, echt, also ich sage jetzt mal, was hätte ich für Ansprüche stellen sollen? Komm hin, halt den Mund, wenn du mal Leistung bringen darfst in einem Spiel, dann musst du es machen, mhm. ansonsten wirst du ersetzt. Es ist halt das Profigeschäft, ja, du musst halt Leistung bringen, ansonsten bist du weg. Mhm. Es ist halt ein hartes Geschäft und ist auch okay so. Ich meine, wir kennen es ja jetzt nicht anders, und je weiter du hochkommst, desto dünner wird natürlich die Luft. Ganz und ja, von dem her musstest du das arbeiten, aber auch auf das bin ich wahnsinnig stolz. Aber wenn du jetzt das Thema Heimweh ansprichst, das kam bei mir eigentlich nie auf, weil ich immer gewusst habe, wofür ich das mache und was ich erreichen will. Und deshalb, ich glaube, wenn man das weiß, dann fällt einem es viel leichter, gewisse Dinge auszuhalten.
Okay. Von da aus, von Lustenau, ging es dann zurück nach Pasching. Mhm. Linz, halbe Strecke sozusagen. Also irgendwo zwischen Salzburg und Wien liegt das. Dann aber schon zu zweit. Du bist nicht alleine, sondern deine Freundin, deine spätere Frau Janine ist mitgegangen. War das schwierig, sie zu überzeugen, dahin zu gehen, oder war das so vollkommen klar?
Nee, das war relativ einfach, weil es war für uns ja natürlich auch neu. Wir waren da jetzt auch nicht so wahnsinnig lang zusammen. Und dann hieß es, okay, jetzt muss ich da zurück. Mein Trainer damals war übrigens Nenad Bjelica, der Trainer von Union Berlin jetzt. Mhm. Und bei dem war es so, der hat dann einfach dort zu mir gesagt, okay, Paavo, es tut mir leid, aber mein Torhüter ist der und der, den kenne ich, mit dem war ich auch schon in Klagenfurt, habe zusammengespielt, ich vertraue dem, das ist bei mir die Nummer 1 und der wird spielen. Mhm. Also es tut mir für dich leid, weil ich dich sehr schätze, dich auch für einen guten Torhüter halte, und deshalb möchte ich dir nur empfehlen, dass du den Verein wechselst, weil du hier nicht zum Spielen kommst, und ich finde, es ist sehr schade, wenn du in deinem Alter nicht spielst. Mhm. Und aufgrund dessen bin ich dann gewechselt, nämlich eine Liga weiter runter nach Pasching, wo es hieß, ja, wir wollen dann aufsteigen. Durften wir dann leider nicht. Okay. Wir sind zwar Erster geworden, wir durften es nicht aus lizenztechnischen Gründen. Okay. Und Janine ist eben dann mit mir mit, beziehungsweise wir haben gesagt, okay, wir gucken mal, wie das dann so läuft. Dann ist sie mit. Dadurch, dass sie studiert hat, ging es Gott sei Dank. Und so seitdem sind wir natürlich dann unzertrennlich.
Und dann ist Pasching ja tatsächlich Linz. Also das ist ja...
Pasching ist in Linz, genau.
Der Linzer ASK, der sitzt ja auch in Pasching. So habe ich das gelesen, habe ich das missverstanden?
Die mussten ausweichen. Also okay. LASK musste ausweichen, weil die Probleme mit dem Stadion hatten. Dann sind die nach Pasching ausgewichen, zu dem Verein, wo ich eben war. Und ja.
Aber gut, es ist relativ nah.
Ja, ja, also sehr nah, definitiv. Das ist wie Wolfsburg und ich sage jetzt mal Fallersleben.
Ja, okay. Das ist also dann doch eins. Genau. Also dann habe ich es nicht ganz missverstanden. Und dann bist du da eben zum Linzer ASK gekommen und warst dort dann wirklich lange Zeit und bist dort durch verschiedenste Ligen gegangen, auf und wie du auch eben schon gesagt hast, auch abgestiegen.
Ja.
Erzähl, wie diese Zeit war, denn da hatte ich das Gefühl, da war so wirklich dann jetzt der Profifußball wirklich da und du bist nochmal wahrscheinlich in der Entwicklung auch nochmal richtig gereift in der Zeit. Zumindest war das mein Eindruck von außen. Wie hat sich das für dich angefühlt?
Ja, du kommst natürlich dahin. Also ich war gerade auf dem Weg mit dem Auto auf dem Weg zu einem deutschen Zweitligisten zum Probetraining und war 30 Kilometer vor der Stadt, wo ich das Probetraining hätte am nächsten Tag machen sollen. Und auf einmal ruft mich mein Berater an und sagt, ja, Pavo, bist du schon da? Sage ich, ja. Sagt er, kannst du bitte umdrehen? Die haben gerade finanzielle Schwierigkeiten. Irgendein Sponsor ist abgesprungen. Sage ich so, was für finanzielle Schwierigkeiten, wenn die sich mich nicht leisten können, ja, dann haben die größere Probleme als den Sponsor. Weil ich war jetzt nicht, weißt du. Sag ich so, okay, was soll ich machen? Drei Uhr bin schon auf dem Weg nach Hause, nach Wien wieder zu meiner Familie. Und dann denke ich zurück, dass ich an dem Tag gerade gelesen habe, dass LASK Linz sich mit einem Torhüter nicht einig wurde, den sie holen wollten, und jetzt auf der Suche nach einem weiteren Torhüter ist. Dann rufe ich den Berater an, sage, hey, LASK Linz sucht einen Torhüter. Kannst du da mal anrufen, ob ich zum Probetraining kommen kann? Ja, super Idee, sagt er, super Idee, mache ich. Legt auf, ruft mich nach einer Stunde oder so an und sagt, hey, super, du kannst morgen zum Probetraining kommen. Top, habe ich gemacht. Der Torwarttrainer dort kannte mich, weil der sich auch ein paar Spiele angeschaut hat von Pasching, weil das, wie du sagst, in der Nähe ist. Und habe dann Probetraining gemacht und die haben mir nach ein paar Tagen gesagt, passt, top, nehmen, machen wir hin und her, wir müssen uns jetzt nur noch finanziell einig werden. Das war auch kein Problem.
Super.
Und dann bin ich eben zu Linz. Da war übrigens Alexander Zickler auch Stürmer.
Ach, der hat da gespielt?
Der hat da gespielt, mit dem habe ich zusammen gespielt. Und Walter Schachner war Trainer, weiß nicht, ob du den noch kennst, der war, auf jeden Fall war ich dann eben dort, bin als zweiter Torhüter gekommen und soll sozusagen der Herausforderer sein. Und dann sind wir aus der ersten Liga leider sang- und klanglos abgestiegen in die zweite Liga. In der zweiten Liga haben wir bis zum vorletzten Spieltag und den Aufstieg gespielt, haben es dann leider nicht geschafft. Und dann wurde uns die Lizenz entzogen, weil der Präsident von uns ein paar Probleme hatte, auch mit dem österreichischen Fußballverband und finanzielle Sachen hin und her, egal. Auf jeden Fall mussten wir da in die Regionalliga. Mhm. Und als wir in die Regionalliga sind, wurde ich der erste Torhüter. Mhm. Weil die natürlich kein Geld mehr hatten für den anderen und dann durfte ich einspringen. Aber es war ja mir im Nachhinein egal. Mhm. Es geht ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, es geht ja nur darum, dass du dranbleibst, dass du an dich glaubst und dann ergeben sich Chancen. In dem Fall war es das Unglück des Vereins, dass er absteigen musste, aber im Endeffekt wiederum mein Glück. Glück
auch, ja.
Weißt du?
Ja,
klar. Und das meine ich, du weißt nicht, wie dein Weg ist. Mhm. Du kannst nur dein Bestes geben und der Rest ergibt sich dann, wenn du wirklich alles gibst. Und so ist es dann bei mir. 2 Jahre waren wir dann in der Regionalliga, dann sind wir aufgestiegen in die zweite Liga, dann waren wir 3 Jahre in der zweiten Liga und dann sind wir aufgestiegen in die Bundesliga und haben dort ein Jahr gemeinsam gespielt und dann bin ich zum VfL Wolfsburg gewechselt.
Ja, genau. Da bist du auch Kapitän gewesen am Ende. Also du bist wirklich den Weg gegangen, auch
wirklich
zu einem Publikumsliebling da avanciert. Wirklich Ansehen weit über die Grenzen hinaus, auch in ganz Österreich irgendwie erfahren. Ja. Auch dann in den Nationalkader berufen worden. Also auch zu der Zeit 2017 hast dein Debüt da 2019 gegeben. Also dann schon in der Zeit, wo du beim VfL warst.
Genau.
Warst auch im EM-Kader, wo ihr bis ins Achtelfinale gekommen seid. Also hast da wirklich weit über die Grenzen auf dich aufmerksam gemacht, durch eigentlich wahrscheinlich deinen Weg beim Linzer ASK.
Absolut, also es war ein riesen wichtiger Schritt für mich und die Leute lieben es natürlich, wenn du einen Spieler hast, der mit dem Verein Höhen und Tiefen mitmacht und sich nicht sofort verpisst, wenn es jetzt mal nicht so gut läuft. Natürlich, jeder hat auch gewisse andere Umstände, muss man ja auch respektieren. Man kann jetzt nicht immer glauben, dass jetzt jeder mitgeht und jeder zurückkommt. Da spielen ja auch verschiedene Aspekte eine Rolle. Aber auf jeden Fall bei mir war es so, ich bin stolz auf diesen Weg und der Weg hat natürlich was mit mir gemacht und natürlich auch mit der Bindung zwischen dem Verein, den Fans und mir. Und das ist einfach eine schöne Geschichte. Das heißt, ich kann jederzeit jetzt nach Linz, sage ich jetzt mal, in die Stadt zurückkommen, mich im Verein blicken lassen, ja, und habe da offene Türen, weil ich einfach im Guten mit dem Verein auseinandergegangen bin. Mhm. Und andersrum helfe ich natürlich auch allen Leuten, die eventuell aus Linz nach Deutschland kommen möchten, mhm, beziehungsweise sich mal was hier anschauen möchten oder vielleicht was auch immer. Von dem her ist das eine schöne Geschichte und ich glaube, das wünscht sich ja jeder Sportler, dass er dann mit seinen Ex-Vereinen auch so einen guten Draht hat. Das habe ich übrigens aber auch mit FC Lustenau oder mit Pasching oder Schwächert. Also ist echt schön, wenn man dann seine Wegbegleiter immer wieder trifft und das zeigt dann auch, dass man auch gewisse Dinge richtig gemacht hat.
Naja, absolut, ganz klar. Also ich meine, das ist ja klar. Und Linz, auch als Stadt,
sehr lebenswert.
Ja. Ich war da mal, ich habe da mal gespielt und habe diese Straßenbahnsituation in der Innenstadt noch so vor Augen. Aber Linz halt auch europäische Kulturhauptstadt gewesen, irgendwie 2009, und hat auch wirklich was zu bieten.
Absolut.
Universitätsstadt, also hast du auch neben dem Fußball in Linz auch wahrscheinlich ein sehr, sehr schönes Umfeld gehabt.
Und
eine sehr
lebenswerte Stadt. Sehr, war wirklich top. Und generell in Österreich ist halt der Vorteil, dass Österreich deutlich kleiner ist als Deutschland. Das heißt, wenn du mal an den See willst, hast du es nicht weit. Aber genauso kurz sind auch die Wege, wenn du mal wandern willst. Mhm. Wenn du mal auf einen wirklich hohen Berg wandern möchtest oder irgendwo anders hin in die Natur möchtest. Also, und auf der anderen Seite hast du natürlich auch coole Städte, die nicht weit weg sind. Ja. Und hier ist es natürlich doch etwas anders. Ich sage mal, Wolfsburg ist eher flacher. Wenn du ans Meer willst, musst du auch schon wieder ein Stück fahren und Ahnung, wenn du die Berge willst, musst du auch wieder weiter runter. Von dem her, es hat alles seine Vor- und Nachteile.
Ja. Jetzt gibt's ja in Deutschland natürlich gerade fußballerisch immer so einen Blick auf das kleine Österreich und diese ewig langen Geschichten, die wir da kennen, damit mit Krankelstor und dem Sieg und dann irgendwie der Schande von Gijón da mit dem 1-0. Und also es gibt auch viele Geschichten rund um den Fußball und Österreich ist eigentlich immer der kleine Bruder und wird aus deutscher Sicht oftmals natürlich dann so ein bisschen klein gemacht und nicht so ernst genommen. Ändert sich ja gerade, ich meine, wir also nicht nur gerade, sondern schon lange, dass man auch merkt, dass da auch fantastische Mannschaften spielen, allen voran natürlich jetzt Salzburg, aber eben auch Lask ist ja auch dann Thema gewesen, Oliver Glasner, da auch dann Trainer von dir noch gewesen, der dann später bei uns Trainer war. Wie ist das auf der anderen Seite, wenn man als Spieler in Österreich spielt, wie guckt man auf die Bundesliga? Wie hast du auf die Bundesliga geguckt? War das für dich ein Ziel? War das für dich auch der große Schritt? Oder war das so, ja, das ist eigentlich wie bei uns, nur mit ein paar mehr Mannschaften?
Nee, es ist natürlich ein großes Ziel von jedem Spieler, weil du hast natürlich auch die Nähe zu Deutschland. Es ist die gleiche Sprache. Fast die gleiche Sprache. Und
das ist schon die gleiche Sprache.
Wir machen da immer nur so ein paar Späßchen in der Mannschaft, ab und zu, wenn Wimsi redet. Oder. Auf jeden Fall ist es einfach so, dass die deutsche Bundesliga auch im Fernsehen bei uns sehr präsent ist, weil du das natürlich Free TV immer die Zusammenfassungen sehen kannst. Also ich kann mich erinnern, als ich ein Junge war, habe ich mir mal RAN angeguckt oder die Zusammenfassung im Sportstudio. Also es ist definitiv sehr, sehr präsent und das macht natürlich was mit dir. Du als kleiner Junge siehst natürlich diese Mannschaften, die vollen Stadien, die perfekte Infrastruktur und da möchtest du natürlich auch mal hin und dann ist auch diese räumliche Nähe da, weil es natürlich nicht allzu weit weg ist. Und ja, ist schön, dass auch die deutschen Mannschaften, sage ich jetzt mal, auch so gerne nach Österreich gucken und deshalb freut es mich auch und deshalb sehe ich uns Spieler aus Österreich auch als sehr wichtig an, weil wir auch natürlich das Land in einer gewissen Weise auch repräsentieren. Jetzt nicht nur im sportlichen Sinne, sondern auch im charakterlichen, weil das ist heutzutage immer wichtiger, weil es gibt viele gute Fußballer, aber du brauchst auch wirklich gute Typen, die in eine Mannschaft passen, die eine Mannschaft bereichern und nach dem ist man halt auch auf der Suche.
Genau. Und dann kommst du mit diesem Blick aus Linz, kommst zum VfL Wolfsburg 2018.
Ja.
Und wie ist es dann hier? Wie ist das? Ist das nochmal wirklich so ein Step? Ich kann mir das schon vorstellen, weil die Bedingungen, die Trainingsbedingungen, das ganze Setup, die ganzen Leute, die vielen Leute, die auch hinter den Kulissen hier da sind und so. War das nochmal ein großer Schritt vom Linzer ASK oder war das so, ja, ist ein bisschen besser, angenehmer noch alles, aber ist eigentlich im Prinzip das Gleiche oder war es doch eigentlich so eine Klasse? Eine andere Klasse.
Es ist schon ein großer Schritt, weil du es einfach so sehen musst, dass du in jedem Training mit all den Nationalspielern, die in einer Mannschaft eben vorhanden sind, jedes Mal ans Limit gehen musst. Und du hast einfach so viele Spieler, die ich vorhin gesagt habe, auch aus finanziellen Gründen, weil du einfach als VfL Wolfsburg andere Möglichkeiten hast als Linz, einfach aus einem viel größeren Pool schöpfen kannst. Und natürlich kommt dann dazu die Erfahrung, wo die schon in jungen Jahren gespielt haben, was für ein Talent die haben. Und das kostet ja alles Geld. so viel wie du bezahlst, so viel erhältst du ja auch meistens. Und das ist einfach dann ja eine andere Umgebung. Dazu kommt natürlich, dass du dich auch intern anpassen musst, weil wie ich vorhin auch schon gesagt habe, du kommst dahin, du hast kein Standing, du musst dir alles erstmal erarbeiten und das macht natürlich auch was mit dir persönlich, weil ich glaube, wir sind uns alle einig und jeder Sportler wird das bestätigen können, am besten bist du ja, wenn du mal wo ankommst, wenn du Wertschätzung erfährst, wenn du auch das Selbstvertrauen des Trainers oder wenn du die Wertschätzung des Trainers bekommst und dann einfach dein Selbstvertrauen steigt. Erst dann kannst du loslassen und wirklich du selbst sein. Ich kann mich erinnern, am Anfang bei mir, ich konnte teilweise die einfachsten Dinge nicht, weil ich mich zu sehr verkopft habe. Ich wollte alles so machen, wie es der Trainer oder Torwarttrainer hier von mir verlangt hat. Und dann bist du halt immer in so einem Zwiespalt. Das ist wie wenn ich dir als Musiker sage, okay, du darfst die Gitarre nicht mehr so spielen, sondern musst sie jetzt Seitenverkehr spielen. Das ist halt schwer. Du möchtest es machen, aber du bist dann nie du selbst. Und dann irgendwann kommst du zu einem Punkt, wo du sagst, okay, ich nehme mir das und das und das raus. Und den Rest mache ich so, wie ich ihn immer gemacht habe. Und ja, dann kommt eins zum anderen. Und erst wenn du dann den ersten Schritt gehst, dann kannst du den zweiten gehen und den dritten. Und am Anfang bin ich halt so ein Typ, ich möchte gleich alles auf einmal umsetzen. Das geht nicht. Und deshalb kann mich noch mein erstes Bundesligaspiel erinnern, in Leverkusen auswärts. Nehme ich dir wahrscheinlich die Frage schon mal vorweg.
Da wollte ich genau hin. Das ist, aber erzähl ruhig. Das ist super.
Da war ich zum Beispiel auch rein vom Sportlichen her, war ich noch nicht so weit. Das war noch zu früh, das war der zweite Spieltag. Aber ich habe einfach, okay, ich wurde ins kalte Wasser geworfen, weil Kuhn nicht konnte.
Mit gutem Grund, weil genau. Kuhn Papa geworden ist.
Genau, so ist es. Und da habe ich einfach mir selber geschworen, auch im Hotel, als ich mir das Spiel durch den Kopf gehen habe lassen, dass ich einfach versuche, genauso zu spielen wie in Linz. Weil so wie ich in Linz war, so war ich ja gut genug, ansonsten wäre ich ja nicht zum VfL Wolfsburg gekommen. Das heißt, ich habe dort auch schon was richtig machen müssen. Und da habe ich mir einfach dann vorgenommen, dass ich nichts anderes mache und genauso ins Spiel gehe, wie ich in Linz in die Spiele gegangen bin. Gewisse Sachen hier natürlich ein bisschen umsetze, aber einfach mir selber treu bleibe, dass ich mich wohlfühle am Platz, weil du das natürlich auch ausstrahlst. Und dann haben wir das gemacht, haben zum Glück natürlich auch 3-1 gewonnen. Der erste Auswärtssieg von Bruno Labbadia in Leverkusen mit einer Mannschaft, als Trainer, glaube ich, war das. Von dem her ein unerwarteter Sieg gewesen, alles top. Und da steigt dann dein Standing in der Mannschaft, weil die Mannschaft dann einfach mit dir am Platz gewonnen hat. Und so bekommst du dann immer mehr und mehr an Ansehen. Und ja, dann haben wir die Saison noch wirklich sehr erfolgreich zu Ende gespielt, haben uns international qualifiziert. Ich durfte noch mehr spielen, vor allem zum Schluss hin. Und das schweißt dann zusammen und so wächst dann natürlich dein Standing. Und das ist das Schönste für einen Sportler.
Sehr, sehr schön. Du hast vorhin auch davon gesprochen, erstmal deinen Weg, wie du ihn gegangen bist, dass der auch Vorbild sein kann für Kinder, für Jugendliche, für Jungen und Mädchen, die davon träumen, auch Profifußballer, Fußballerin zu werden. Und hattest du denn auch selbst Vorbilder im Sport? Hast du Leuten nachgeeifert oder waren Leute für dich ganz oben?
Ja, ich hatte zwei Torhüter, denen ich wirklich nachgeeifert habe. Das war zum Beispiel Oliver Kahn, auch wegen der Mentalität und natürlich wegen seinem Können. Ja. Das passt, glaube ich, wie du es auch jetzt richtig sagst. Und das war mein Sohn, das war nicht ich. Und der zweite ist Peter Cech von Chelsea. Der hat mich auch so fasziniert. Und das waren so zwei Typen, die mir viel bedeutet haben in der Jugend, an denen ich mich so orientiert habe. Und beides auch sehr coole Typen auf ihre Art und sehr speziell. Und ja, das waren so meine. Aber jetzt mittlerweile bin ich eher so einer, der sich versucht, von vielen Sportlern was abzugucken, auch jetzt nicht nur im Fußball, sondern auch aus anderen Sportarten oder auch aus anderen Bereichen, vielleicht auch von Leuten, die gar nicht im Fußball sind, aber einfach nur was dieses mentale Mindset angeht.
Ja, wollte ich gerade sagen, diese mentale Stärke, da kannst du ja auch einen Dartspieler angucken und kannst sagen, krass, wie die mit sowas in Situationen umgehen. Ne?
Das ist das Entscheidende, das Mentale.
Genau, ganz genau. Und Vorbilder, so wie du auch, sind immer besonders dann sympathisch und besonders toll, wenn sie sich auch ein bisschen sozial engagieren. Da sehe ich bei dir auch immer wieder Ansätze. Hast du da Sachen, ich habe gesehen, du hast für Step for Help nach Corona irgendwie geworben, das zu unterstützen. Man sieht dich, wie du mit Jule Brandt irgendwie Kindern aus Kriegsgebieten, die dort geflohen sind, irgendwie Weihnachtsgeschenke bringst und so. Ist das für dich auch ein Teil, was zurückzugeben von deiner Geschichte? Und machst du sowas auch gerne und oft? Oder wie Zeit bleibt für sowas vor allem?
Ich mache es definitiv gerne. Zeit bleibt immer, wenn du was machen möchtest. Also das darf keine Ausrede sein, vor allem wenn es um was Gutes geht, wie jetzt in solchen Fällen. Ich muss natürlich ehrlicherweise zugeben, das waren jetzt Veranstaltungen vom VfL Wolfsburg, die man uns angeboten hat, die wir natürlich gern machen, aber da hat die größte Arbeit natürlich der VfL übernommen. Verstehe. Und wir mussten da wirklich nur hingehen und, und zeigen und Sachen übergeben. Ist eine sehr schöne Geste seitens des Vereins, aber die will ich jetzt nicht mir auf die Fahne schreiben lassen, weil das nicht korrekt wäre. Aber ich bin eher so einer, ich möchte definitiv was zurückgeben, hoffe, dass ich das auch oft mache, aber wenn ich das mache, ich bin jetzt nicht einer, der das irgendwo posten möchte oder der das braucht, dass man das dann überall sieht, sondern ich bin, wenn ich das, wenn das jemand macht, finde ich, soll das von Herzen kommen und sollst du es wirklich, wirklich gerne machen und nicht, damit du da jetzt mehr Follower oder sonst was bekommst, was ja heute leider Gottes auch oftmals missbraucht wird, wie wir bei einigen Beispielen sehen. Aber auf der anderen Seite kannst du es natürlich auch im positiven Sinne nützen. Das heißt, es gibt immer solche und solche Beispiele. Und da versuche ich definitiv zurückzugeben, weil ja, wir leben einfach ein Leben, das sich sehr viele Menschen wünschen. Wir sind sehr privilegiert. Und da finde ich, kannst du mit kleinen Gesten viel zurückgeben. Mhm. Das ist völlig egal, ob das jetzt die Putzfrau im Stadion ist, der du vielleicht mal eine Minute Aufmerksamkeit gibst, mit der quatscht, oder sie mal überrascht zu Weihnachten oder sonst was. Oder ja, es können so banale Dinge sein, aber die bedeuten Menschen sehr viel, die merken sich Menschen, und du kannst nie wissen, was du bei wem ausgelöst hast. Vielleicht hast du denen was aus deinem Leben erzählt, was die so inspiriert hat, dass die jetzt auf einmal ihren Job an den Nagel hängen und vielleicht was komplett anderes machen, weil die sagen, guck mal, der hat so und so geschafft, warum soll ich das nicht auch können? Von dem her kann man nie wissen, und wenn mir das gelingt, bin ich froh, und wenn nicht, dann mache ich trotzdem weiter, weil ich es oft natürlich gut meine einfach.
Sehr schön. Okay, dann wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Klein Leo hat hier super durchgehalten und wir sind auch schon ganz schön lang. Aber ich will natürlich ganz gern noch mit dir ganz kurz über eine Sache reden. Eine Sache ist mir begegnet bei einem kleinen Interview. Da hast du das Kino extra erwähnt, weil dich das an früher erinnert, an deine Kindheit. Und das Kino findet sich auch in dem, was mir auch immer besonders lieb ist, irgendwie, dass die alle Spielerinnen und Spieler, die hier zu Gast sind, eben ein paar Songs mitbringen. Und Kino scheint bei dir tatsächlich da groß zu hängen, denn auch in der Musikliste, da findet sich von 5 Songs sind es 4, die Soundtracks sind. Hast du Zeit und Gelegenheit, auch hier noch ins Kino zu gehen, und machst das gern, oder kommt das zu kurz? Jetzt, wo du auch Familie, also klein Leo, Leon ist ja auch jetzt am Start. Genau. Also wie sieht's da aus mit Kino,
also wegen
und Freizeitaktivitäten
Leo,
überhaupt?
Wegen Leo kommt es natürlich jetzt zu kurz, leider. Wir gehen wahnsinnig gern ins Kino. Auch in so alternative Kinos, große, kleine, ist uns völlig egal, einfach nur mal rauskommen und einen guten Film sehen auf einer schönen Leinwand, das machen wir wirklich wahnsinnig gern.
Dann kommen wir jetzt zu diesem letzten, ich möchte das nur ganz kurz durchgehen, und zwar fällt mir auf, es gibt halt die ersten beiden Songs, das sind Songs zu Filmen, da ist schon ein Teil drin von dem, was du uns erzählt hast. Das ist nämlich einmal von James Horner, der Soundtrack zu Braveheart. Ich habe da einfach das erste Thema, das Main-Theme halt genommen. Und die zweite Nummer ist von Hans Zimmer, weltberühmter Filmkomponist, mit Now We Are Free aus Gladiator. Und Gladiator und Braveheart, ich meine, ist das ein bisschen auch das, was du magst, weil du dich auch ein bisschen darin siehst, ohne dass du auf Schlachten gehst, aber dieser Weg, dieser Kampf, den du da angenommen hast, um dein Ziel zu erreichen?
Absolut, da sehe ich einfach so diese Verbindung. Es geht ja in beiden Filmen um Stolz, um Ehre, um Familie, um Heimat, um diesen Kampf bis zum bitteren Ende, um das Opfer, das dann auch beide bringen für ihre Überzeugung, und da sehe ich mich absolut wieder, und ich bin auch, wie ich vorhin auch gesagt habe, wenn ich was mache, mache ich es zu 120%, da sehe ich mich absolut genau so in diesen Rollen, weil ich einfach auch für meine Überzeugungen bereit bin, bis zum Ende zu gehen.
Ja, super. Ja, das habe ich tatsächlich mir fast so gedacht, aber schön von dir zu hören. Dann kommt an 3 ein Künstler, den wir schon mal auf der Liste haben, mit Mockingbird von Yannick Gerhardt. Du hast dir Lose Yourself aus 8 Mile rausgesucht von Eminem. Auch so eine Story, ne? Ich meine, da sind wirklich die Vorzeichen alles andere als gut, und der schafft es dann von ganz, ganz unten nach ganz, ganz oben. Und der nächste Song ist Lady Gaga mit Shallow aus A Star Is Born. Das sind musikalische Wege. Da bist du sehr musikaffin, oder ist das jetzt Zufall, oder spielt Musik für dich auch eine wichtige Rolle?
Eine sehr wichtige Rolle. Ich bin jetzt leider nicht musikalisch so begabt, wie ich es vielleicht gern wäre. Wenn ich ein Instrument spielen müsste, dann wäre es ein Schlagzeug. was, glaube ich, auch wahnsinnig schwer ist, aber das kann zum Beispiel Peter Cech sehr, sehr gut. Mhm. Der kann zum Beispiel sehr gut Schlagzeug spielen. Echt? Das hat mich auch immer fasziniert. Okay. Und ich glaube, dass er auch so eine Inspiration für mich gewesen wäre, wenn ich so ein Instrument hätte spielen müssen. Dann hätte mich wirklich so ein Schlagzeug interessiert. Klavier finde ich auch sehr schön, aber ich sage jetzt mal, wenn ich wirklich hätte eins lernen müssen. Und
Müssen, vor allen Dingen.
Dürfen, aber es ist ein schöner Ausgleich. Also es ist wirklich ein schöner Ausgleich. Ich fotografiere nebenbei gerne. Das ist so meine Ablenkung.
Okay.
Und das gefällt mir ganz gut. Aber das Musikalische ist definitiv sehr, sehr präsent auch in meinem Leben. Wir sind auch in meiner Heimat sehr, sehr emotional. Vor allem, wenn es dann um die richtigen Lieder geht. Da sind dann Leute schnell mal bereit, ja, alles Mögliche dafür zu tun. Und Lady Gaga, weil du das erwähnt hast, passt vielleicht jetzt nicht so im ersten Moment ganz vielleicht zu mir, aber es ist auch so eine schöne Geschichte, wie sie es geschafft hat und wie ihr Partner dann auch sich sozusagen für sie und ihren Weg letzten Endes geopfert hat, weil er gewusst hat, dass er im Weg steht. Ist auch Drama pur dann am Ende, aber trauriges Ende, aber ja, eine starke Botschaft auch. Und mit dem Film verbinde ich halt auch eine schöne Zeit mit meiner Frau, weil wir uns den gemeinsam angeguckt haben. Das ist einer ihrer Lieblingsfilme und deshalb wollte ich den auch mit aufnehmen. Und
ja, sehr schön. Das ist ja auch schön. Und er schlägt auch, ohne dass du es wahrscheinlich wusstest, eine schöne Brücke zu der letzten Episode von Hinter der Rückennummer, denn Joelle Wedemeyer, die da zu Gast war, die hat auf ihrem Instagram-Account auch mal eine kleine Live-Version am Klavier gespielt, denn die spielt Klavier und hat tatsächlich diesen Song da gepickt und den da mal gespielt. Also sehr, sehr schön. Ja, und die letzte Nummer, die würde ich dich bitten auszusprechen, denn ich werde das nicht richtig machen. Ich weiß aber, dass es die Rose Kroatiens heißt, der Titel. Und der Künstler heißt?
Das ist eine Gruppe, die heißt Prljavo Kazalište. Das heißt übersetzt dreckiges Theater.
Okay.
Das ist eine Rockband und spielen so Rock, Pop und das ist auch eine Band, die ich sehr, sehr gern mag und die auch im ehemaligen Jugoslawien gespielt hat. Da war mein Onkel mal auf einem Konzert in Zagreb. Ich glaube, da waren 250.000 Leute beim Konzert und die hatten da auch so viele Probleme, weil die dann halt eine kroatische Band waren und die über Sachen gesungen haben, die nicht damals gern gehört wurden und gesehen wurden. Und das ist ein Lied, das einer der Bandmitglieder seiner verstorbenen Mama gewidmet hat. Und das Konzert, von dem eben mein Onkel erzählt hat, das wollten die damals auch, glaube ich, abbrechen, aber waren schon alle Leute da und dann gab es da auch gewisse Tumulte. Es wurde dann trotzdem durchgezogen, das Konzert. Es ist einfach so eine Band, die uns auch viel bedeutet und die auch wirklich sehr schöne Lieder haben. Und das ist so eine Band, die mich und meinem Onkel und viele andere Leute auch in Kroatien auch sehr, sehr gerne hören. Und ich verbinde das, wie gesagt, hauptsächlich mit meinem Onkel, mit eben auch mit Kroatien und mag ich sehr gerne das
Lied. Und so schlägt dann dieses letzte Kapitel hier bei Hinter der Rückennummer einen wunderschönen Bogen zum Beginn deiner Geschichte, nämlich deiner Heimat Kroatien. Die Rose Kroatiens als letzter Song und als letzter Gruß. Ich sage vielen, vielen Dank an dich für die Zeit, dass du hierher gekommen bist. Vielen Dank an den kleinen Leo, dass er hier so tapfer durchgehalten hat. Alles, alles Gute, bleib gesund, behalte weiterhin deinen Willen, sei dieser Stabilisator in der Mannschaft und sei der Kassenwart und die gute Seele einfach für alle. Und wann immer Kuhn dann nicht kann und du bist dann freue ich mich, dich zu sehen und wünsche dir alles, alles Gute, bleib gesund und bleib uns hoffentlich noch lange erhalten. Vielen, vielen Dank an dich. Pavao Pervan. Ich sage Pavao, weil ich finde das irgendwie schön.
Danke. Vielen Dank, Volker. Danke auch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich bin normalerweise nicht einer, der wahnsinnig gern viel über sich selber spricht, aber ich habe von vielen Seiten gehört, dass es ein sehr, sehr angenehmes Klima bei dir ist, was ich jetzt natürlich Dankeschön. Auch bestätigen kann. Und ich würde auch dich gerne mal spielen hören. Ich habe ein bisschen was gesehen auf deinem Instagram-Account und wäre ich sehr, sehr gerne mal dabei. Also wenn du mal wieder spielst demnächst, dann komme ich da gerne vorbei.
Da sage ich dir direkt Bescheid. Vielen, vielen Dank dir. Alles, alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns dann sehr, sehr bald wieder und ich schaue dir auf jeden Fall immer zu.
Perfekt.
Dankeschön.
Danke, Volker.
Tschüss.
Wölfe Radio. Kombinationsspiel.
Im Kombinationsspiel führt uns unser Weg dieses Mal wieder gen Süden, denn am kommenden Samstag begrüßen wir die Gäste vom FC Augsburg bei uns in der Volkswagen Arena. Und wie es hier sich im Kombinationsspiel gehört, begrüße ich jetzt natürlich auch jemand, der sich mit dem FC Augsburg wunderbar auskennt. Es ist dieses Mal Blindenreporter Lukas Ulbricht. Schön, dass du da bist.
Hi, ich freue mich da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Tja, wenn man sich mal damit beschäftigt, wie es gerade so bei euch läuft, dann stellt man unweigerlich fest, dass ihr gerade einen absoluten Run habt. 1-0 gegen Heidenheim gewonnen, 6-0 gegen Darmstadt gewonnen und zuletzt 2-1 gegen Freiburg gewonnen. Ich würde mal sagen, das lässt sich mit dem einfachen Satz läuft bei euch wohl ganz gut umschreiben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es macht gerade richtig Spaß. Es läuft richtig gut. Jetzt am letzten Spieltag gegen Heidenheim, der knappe 1-0-Sieg. Davor der herausragende 6-0-Erfolg auswärts in Darmstadt. Und dann das 2-1 gegen Freiburg davor, wie du es gesagt hast. Und wichtig aus FCA-Sicht auch mal die letzten zwei Spiele wirklich 0 gewonnen. Das war ja auch schon ganz lang das Ziel. Und es macht einfach gerade richtig Spaß, der Mannschaft zuzuschauen. Man merkt, die Jungs haben Bock. Und ja, es läuft einfach gerade, kann man wirklich so sagen.
Was würdest du sagen, woher kommt dieser Bock? Also was hat sich im Vergleich zum Beispiel auch zur Hinrunde geändert bzw. verändert?
Also ich glaube, der große Umbruch, wenn man so schaut, war natürlich der Trainerwechsel. Jes Torup, der dann als neuer Trainer zum FC Augsburg kam, der dann am Anfang nach seiner Verpflichtung erstmal schon eine sehr große Erfolgsserie erstmal hatte, den FCA zurück in die Spur gebracht hat, dann seine Spielidee wirklich entwickeln konnte. Man merkt, er erreicht die Mannschaft, die Jungs sind gierig, die Jungs haben Spaß am Fußball, die funktionieren als Mannschaft, alle kämpfen und spielerisch ist auch wirklich Qualität da, was man auch merkt, zum Beispiel Ermedin Demirovic jetzt hier unter den Top 3 Scorern der Liga, also es läuft richtig, die Mannschaft spielt füreinander, spielt miteinander und ich glaube, das ist das große Erfolgsgeheimnis, gerade.
Ja, das ist ja auch bei euch, wenn man so ein bisschen in die Historie schaut, keine Selbstverständlichkeit. Ja, ihr habt oft über einen längeren Zeitraum auch zweite Liga gespielt, seid jetzt seit mehreren Saisons wieder back to the base, zurück in der ersten Liga. Und wer hätte das gedacht, dass ihr jetzt doch so gut Fuß fassen könnt, vor allem jetzt mit einem neuen Trainer? Oder würdest du sagen, gerade wegen des neuen Trainers?
Ja, ich glaube, in Augsburg hat jetzt auch ein kleiner Umbruch einfach stattgefunden, so in letzter Zeit. Und da spielt natürlich der neue Trainer auch eine Rolle mit rein. Und der Kader wurde ein bisschen verjüngt. Es werden neue Talente entwickelt. Und da ist man auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, würde ich sagen. Und bringt jetzt einfach mal eine Ruhe und Konstanz rein, merkt man vor allem in dieser Saison. Letzte Spielzeit war es ja noch richtig knapp. Da ging es ja wirklich bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt. Und da ist es diese Saison dann schon ein bisschen entspannter. Und ich glaube einfach, das sportliche Umfeld, das spielt schon eine große Rolle und dass die Mannschaft einfach super zusammenpasst.
Was haben denn aus deiner Sicht jüngere Spieler im Gegensatz zu erfahreneren, älteren Spielern für Vorteile für so eine Mannschaft?
Also ich glaube immer, die Mischung muss auch stimmen. Also klar, braucht es auch erfahrene Spieler, die so ein bisschen sagen, wo es lang geht und die Richtung weisen. Aber der FCA ist, glaube ich, auch ein Verein, der immer Talente entwickeln muss, der Qualität dann auch weiterentwickeln muss mit den Spielern, der dadurch sich eben auch die Chance hat, noch Talente, quasi ungeschliffene Juwelen zu suchen und eben zu entwickeln, weiterzuentwickeln, weil die dann auch richtig einschlagen und da, wenn die Mischung stimmt zwischen erfahreneren Spielern und jungen Talenten, dann funktioniert es, wie man gerade sieht. Und ich glaube, die jungen Spieler oder der junge Kader, die sind einfach gierig, die haben Lust auf Fußball und das merkt man richtig, ja.
Ja, damit kennt sich der VfL Wolfsburg ja auch sehr gut aus. Wir sind oder waren ja auch mit die zweitjüngste Mannschaft in der Bundesliga. Also das ist ja auch ein Thema, was uns sehr stark beschäftigt seit geraumer Zeit, was ich auch sehr gut teilen kann. Also das, was du sagst, diese Mischung aus Leuten, die schon etwas länger dabei sind, aber auch ein bisschen frischer Wind, das tut oder kann einer Mannschaft durchaus auch gut tun. Jetzt seid ihr am Samstag ja bei uns zu Gast. Ich weiß gar nicht, verfolgst du so ein bisschen das Geschehen rund um den VfL Wolfsburg, wie es uns so die letzten Spieltage spielerisch ergangen war?
Ja, also ich verfolge schon natürlich auch den VfL Wolfsburg. Und wenn man sich die Bilanz der letzten 10 Spiele so anschaut, da steht, glaube ich, nur ein Sieg zu Buche und 6 Unentschieden, 3 Niederlagen.
Ja, das ist wohl wahr. Da legst du schön den Finger gleich mal richtig schön in die Wunde. Aber gut, ich meine, was sollen wir schönreden und was sollen wir um den heißen Brei drumherum reden? Es ist so, wie es ist. Und die Bilanz sieht alles andere als gut aus. Vor allem, wenn ich an das Spiel in Frankfurt denke, wo wir tatsächlich ja auch in Führung waren und diese Führung dann wieder hergegeben haben. Ja, mit was für Gefühlen blickst du auf die bevorstehende Begegnung?
Einerseits natürlich optimistisch, weil es beim FCA einfach gerade sehr gut läuft. Die sind gerade in einem richtig guten Flow und sind gut drauf. Und ich hoffe natürlich aus Augsburger Sicht, dass sie an die positive Bilanz der letzten Spiele anknüpfen können. Andererseits ist Wolfsburg immer ein schwieriger Gegner, würde ich sagen, schwer auszurechnen. Hohe individuelle Qualität im Kader und natürlich jetzt auch auf jeden Fall unter Druck und hungrig auf einen Sieg, was eine Mannschaft auch immer gefährlich macht, wenn sie so unter Druck steht auch.
Ich weiß, das ist eine ganz gemeine Fangfrage, aber wenn es eine Schwäche gibt bei euch, wo man durchaus anknüpfen könnte als Gegner, was wäre das?
Die Frage ist tatsächlich gemein. Ja, es ist eine sehr gute Frage. Also zurzeit gibt's wenig Schwächen, würde ich sagen, weil einfach sehr viel scheint von selber zu funktionieren. Ich glaube, wo der FCA sich immer ein bisschen schwer tut, ist, wenn er nicht wirklich ins Spiel kommt, wie wahrscheinlich jede Mannschaft, wenn der Spielfluss nicht so entsteht, wenn hart gepresst wird, wenn das eigene Spiel nicht so aufkommen kann. Ich glaube, dann tut sich jede Mannschaft schwer und das gilt wahrscheinlich auch für den FC Augsburg, wenn da wirklich früh gestört wird, dann tut es jede Mannschaft schwer und das gilt wahrscheinlich auch für Augsburg, ja.
Ja, ich blicke zurück auf die letzte Heimbegegnung aus unserer Sicht gegen euch und die habt ihr tatsächlich dann am Ende zwar knapp, aber ihr habt sie für euch entscheiden können. Ich bin wirklich sehr gespannt. Es muss aus unserer Sicht dringendst mal wieder ein Sieg her. Nicht nur, weil es ja auch um die Trainerfrage gehen wird oder nach einem weiteren verlorenen Spiel auch gehen muss, sondern natürlich auch für die Mannschaft selber. Ja, du hast verdammt lang keinen vernünftigen Sieg mehr einfahren können. Ich glaube, das macht's auch so schwer, in die Kristallkugel zu blicken, was ich sonst eigentlich immer gerne mache und die Leute frage, hey, was denkst du denn, wie könnte das Spiel am Samstag ausgehen? Dieses Mal, finde ich, ist ein Tipp echt schwer abzugeben, oder?
Absolut. Also ich glaube auch, dass es richtig schwer ist. Ich würde natürlich aus Augsburger Sicht einen Auswärtssieg wünschen, aber ich weiß natürlich auch, was Wolfsburg für einen Druck hat und ja, was sie auch für eine Qualität in der Mannschaft haben. Deswegen ist ein Tipp absolut schwer, stimme ich dir mir voll zu.
Gibt es so einen Spieler in unserem Kader, der dich da besonders irgendwie überzeugt im Moment?
Also ich glaube, wenn man sich euren Kader anschaut, dann Jonas Wind hat mir sehr lange sehr gut gefallen. Einfach im Sturm hat eigentlich vor allem in der ersten Saisonhälfte gut gespielt, hat auch Tore gemacht. Den hatte ich lange Zeit echt auf dem Zettel und als guten Stürmer wirklich auf dem Schirm. Den würde ich jetzt mal herausheben, so spontan.
Ich glaube, da geht es dir genauso wie vielen anderen Wölfe-Fans auch. Das ist wirklich ein Spieler, man könnte sagen, eine Überraschung durchaus. Ich glaube, da haben viele nicht mitgerechnet, dass der einmal so auftrumpfen wird bei uns. Und ja, mal gucken, wie es am Samstag läuft. Vielleicht ja auch für, mit, wie auch immer, Jonas Wind. Das war's Kombinationsspiel. Am Samstag ist der FC Augsburg bei uns zu Gast in der Volkswagen Arena. Und bei mir zu Gast hier im Wölferadio war Blindenreporter Lukas Ulbricht. Schön, dass du dabei warst.
Vielen Dank.
Das war das Wölferadio im XXL-Format. Wir haben uns längentechnisch mal wieder selbst übertroffen und übertrumpft, aber auch wenn ja viele so ihre Problemchen haben mit überlangen Podcast-Folgen, seid mal ehrlich, das hat sich doch heute richtig gelohnt, oder? Das war doch ein richtig schönes, interessantes Gespräch zwischen Volker Rechin und Pavao Pervan. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön nochmal an Volker und natürlich auch an Pavao und allen Verantwortlichen vom VfL Wolfsburg, die uns diese Rubrik immer ermöglichen. Das nächste Mal Wölferadio gibt es schon am kommenden Donnerstag. Wir müssen natürlich unter anderem das Spiel gegen Augsburg auch noch auswerten. Und das nächste Mal Wölferadio Arena Live hört ihr live aus der Volkswagen Arena am Samstag um 15.15 Uhr. Eure Moderatoren sind dieses Mal Tim Schulze und Volker Rechin. Bis dahin wünsche ich euch eine angenehme und hoffentlich für uns erfolgreiche Fußballwoche. Mit grün-weißen Grüßen verabschiedet sich wieder aus Hamburg Christian Lorenz.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Dein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Immer nur du.